Sehr bald wird das Sündenbabel New York für die Verderbtheit seiner Einwohner bezahlen müssen.
Das ist mein Baby!
Wenn dieser Tag kommt, wenn der Schleim anfängt zu schleimen.
Die Titanic ist gerade im Hafen eingelaufen.
Wenn ganze Schiffe voller Geister eintreffen.
Wer wird dann gerufen? Reißt euch zusammen, Jungs, wir sind die Ghostbusters.
Dann mal los!
Ghostbusters 2.
Du bist zu klein, dein Bauchnabel guckt viel zu weit raus und du bist eine wirkliche Belastung für deine arme Mutter.
Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis und Ernie Hudson in einem Film von Ivan Reitman. Ghostbusters 2.
Wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die einzigen Ghostbusters.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Spectral Radio Ausgabe 43 inzwischen. Und ich bin ja mal wieder nicht alleine. Mein lieber Timo, bist du auch da? Hallo?
Nein, Scherz, ich bin da.
Wow, ja.
Ja, man ist ja immer so im Zugzwang, wenn man loslegt, dann will man witzig sein.
Ist
und
das
meistens,
so?
Meistens geht es auch dann grandios daneben. So wie eben auch halt.
Mhm. Ja. Ja, schön. Gut, dass du den Gag jetzt hier im Podcast verballert hast, dass ich ihn nicht rausschneiden kann.
Das dürft ihr Woche für Woche wieder neu erleben, wie wir daran scheitern, an dem Versuch, lustig zu sein am Anfang.
Ja. Ja, was soll man machen? Irgendwann, bei Folge 43, irgendwann ist die Luft raus, Leute. Das ist leider so.
Nee, du hast ja sehr seriös losgelegt. Hallo, liebe Leute, Spectral Radio 43.
Timo, es gibt keine Pluspunkte fürs Schleim heute. Die hast du dir im Vorgespräch schon ein bisschen verbaut.
Das war ja kein Kompliment, das war ja eine Feststellung.
Ach so.
Ja.
Na toll.
Das ist, ja, ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Also, das sollen andere beurteilen. Aber wenn man nach Folge 43 bei Hallo, liebe Freunde, willkommen bei Spectral Radio angekommen ist, dann kann man auch die Nachrichten moderieren. Oder?
Also, so.
Das ist so am Anfang so immer noch so, hey, ja, hier ist Spectral Radio und ich mach das nicht allein. Hier ist noch ein anderer Hannebambe und ich da so, ja, hallo.
So seriös war das aber nun auch wieder nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare. War das gerade zu Nachrichtensprechermäßig?
Die Leute müssen diesmal ganz viel in die Kommentare schreiben. Ich will sie später nochmal auffordern an der richtigen Stelle. Mhm. Ja, dazu. Da ist mir diesmal wirklich, man sagt das ja immer, aber diesmal ist mir das wichtig. Aber da kommen wir dann später dazu. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen.
Da bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin.
Ja. Ja. Den habe ich auch schon mal gehört.
Ja, das stimmt.
Den habe ich. Das ist der beste Beweis dafür, dass Witze nicht schlecht werden, nur weil man sie öfter hört. Die werden dann halt irgendwann zu Running Gags und dadurch werden sie noch besser.
Ja? Richtig.
Das lässt sich ganz einfach belegen. Kennst du zum Beispiel den schon, ja? Da steht ein Esel auf der Wiese, kommt ein Pferd dazu und sagt der Esel, kommst du jetzt toll vor?
Ich bin auf einmal so müde, Timo.
Ja, ja.
Ich glaube, wir müssen aufhören. Nein, Quatsch. Wir haben ja heute ein spannendes Thema der Woche und wir haben auch wieder ein paar Neuigkeiten dabei.
So ist es, ja.
Super, danke, dass du so enthusiastisch zustimmst.
Ja, ich ja.
Leute, teilt uns in den Kommentaren mit, wann es Zeit ist, aufzuhören. Ich glaube, wir merken es nicht.
Leute, teilt unsere Kommentare mit.
Genau, Leute, teilt unsere Kommentare, Danny, die wir irgendwann mal irgendwo gemacht haben. Sucht sie, sammelt sie, viel Spaß. Oh je, Danny, was da alles dabei ist.
Danny.
Ja, bitte.
Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, bevor wir zu den News der Woche kommen.
Ja.
Hast du denn irgendwas Neues, Weil die Leute, die wollen ja immer auf dem neuesten Stand sein, die wollen ja wissen. Letzte Woche konnten wir endlich mal wieder ein bisschen was erzählen. Da haben wir uns wieder was gegönnt. Gibt's bei dir irgendwas Neues in der Richtung?
Du Schelm, ja, natürlich.
Ich Schelm?
Das ist wieder so ein Laienschauspiel von dir. Dieses, hast du etwa was Neues? Als wenn du das nicht wüsstest. Ich habe die ganzen letzten Tage, wenn ich dir Sprachnachrichten geschickt habe, nur davon erzählt.
Bitte dich. Laienschauspiel, das ist hier Impro-Theater Deluxe.
Freischnauze.
Ja.
Herzlich willkommen in der Schillerstraße.
Oh Gott.
Ja.
Deutscher Humor.
Ist der Beste. Ich habe gestern, das war sehr schön, ich habe ja gestern auch mal einen freien Tag gehabt. Ja, es gibt auch freie Tage in meinem Leben. Das ist ganz verrückt. Und ich habe am Vorabend nicht in meinem Briefkasten geschaut, beziehungsweise doch, ich habe in meinem Briefkasten geschaut, aber mir ist ein kleiner Zettel von DHL durch die Finger gerutscht, den ich dann gestern gesehen habe, auf dem Weg zum Friseur. Und ich habe gesehen, oh, da liegt ja was bei der Post, wofür ich Zoll bezahlen muss. Das wird doch das Proton-Pack sein. Von.
Du hättest dich den ganzen Abend vorher freuen können schon.
Ja, das stimmt. Naja, egal. Und dann bin ich spontan noch zur Post gegangen, habe dieses Riesenpaket abgeholt. Und das Schöne ist ja, dass die Post bei uns wirklich hier direkt in der Nähe ist. Das sind nur irgendwie, ja, noch nicht mal 5 Minuten Fußweg. Da kann man also schnell mal zwischendurch hin, wenn man nicht gerade auf der Arbeit ist.
Wie bitte? Du hast das so gut. Ich muss 30 Kilometer fahren dafür.
Das ist Mist.
In der Tat, ja.
Das tut mir sehr leid für dich.
Ja, das ist okay. Ich bin es ja gewohnt. Erzähl weiter.
Ja, jedenfalls habe ich es dann nach Hause gebracht, habe dann noch meinen Friseurbesuch und meine Einkäufe schnell erledigt und dann habe ich das Protonenpack ausgepackt von Rubis, was eigentlich das Spirit Protonenpack ist, in etwas besser aufgepimpt. Also mit etwas originalgetreueren Details wie den roten Zyklotronenlinsen und so.
Ich blick das immer noch nicht. Ist das Rubis-Zeug nicht abgespeckter? Mir war das so, als hättest du bei den ersten Sachen, die du geholt hast, gesagt, das wäre
ja
ein bisschen abgespeckt.
Ja, also die Sticker-Sheets fehlten halt.
Das war bei der Goggle, oder?
Die Goggle, die Falle auch, da waren auch keine Sticker dabei, die habe ich mir dann so besorgt. Bei dem Proton-Pack sind aber alle Sticker dran, witzigerweise, die auch bei dem Spirit-Ding dran sind. Ja, wie gesagt, also diese Zyklotronenlinsen sind jetzt rot gefärbt, das sieht ein bisschen schöner aus, weil näher am Film. Ansonsten, ich gucke ja gerade hier drauf, ich habe sehr schön auf dem Gitarrenständer mein Musikzimmer aufgestellt. Ich hab selber so ein paar Modifikationen schon mal vorgenommen, also das Flachbandkabel getauscht. Es ist immer noch nicht so breit wie im Film, aber immerhin breiter als das, was dabei war, was ja schon mal eine Verbesserung ist. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Klemme vom Flachbandkabel ja bei den späteren Spirit-Versionen ja auch draufgesetzt oder draufgeschraubt waren und ein eigenes Teil waren. Und hier ist es jetzt wieder so, dass das quasi zur Gussform gehört. Und auch keine Fake-Schrauben oder sowas drauf sind. Das heißt, ich habe da selber Löcher gebohrt und Schrauben dran gesetzt. Jetzt sieht es auch ein bisschen wertiger aus.
Okay.
Ja, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen.
Das ist doch schön. Jetzt, wo du beide, also einmal dieses Foam-Pack hast und das Plastik-Pack, welches findest du besser? Welches würdest du unseren Hörern empfehlen, wenn die sich sagen, ich hole mir nur eins?
Naja, das Schwierige ist, das Foam-Pack ist ja inzwischen so rar und so schwer zu bekommen und meistens auch echt extrem teuer. Da habe ich ja echt Glück gehabt. Ich glaube, da fährt man tatsächlich ich nenne es jetzt mal Spirit-Variante besser. Wobei ich da auch gelesen habe, dass die wohl jetzt auch schon so nahe am Ausverkauf dran sind und dass die Preise da jetzt wohl auch wieder maßlos steigen.
Das werden die hundertprozentig gegen Halloween wieder neu auflegen, dieses Jahr.
Ja, ich frage mich auch, ob da nicht eventuell aus Richtung Hasbro was nochmal kommt, so in Richtung Props, oder ob die sich da gar nicht dran wagen.
Das, ja, ist die Frage, weil ich dachte eigentlich eher nicht, oder dass es so Kinder-Roleplaying-Toys wären, wie früher schon. Aber ein paar Leute haben im Internet geschrieben, dass Hasbro wohl auch Props zu Star Wars und so, also richtig, richtig gescheites Zeug rausgebracht hat.
Dann werde ich wohl da nochmal zuschlagen müssen. Na toll.
Das wird aber dann wahrscheinlich wesentlich teurer werden.
Ja gut, ist ja auch kein Wunder. Ich meine, die von Matty, die Sachen, die sahen ja auch hochwertiger aus. Man muss man auch ganz klar sagen, im direkten Vergleich ist das Spirit-Zeug halt, sieht das ein bisschen spielzeugmäßiger aus. Aber ich finde es halt von der, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es top, finde ich.
Ja, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Kannst du nicht schlagen. Ja, das ist ja auch immer das, was ich sage, vor ein paar Jahren musstest du da noch so viel Geld investieren, um dir was zusammen zu bauen. Halt, musst du ja auch noch zusammenbauen, kommt ja auch noch dazu.
Ja, stimmt.
Oder du hast das dir komplett fertig liefern lassen, dann hast du direkt 2.500 bezahlt.
Es ist Wahnsinn, wie viel Geld man in so ein Protonenpack investieren kann.
Ja, ja.
Also für mich käme es halt absolut nicht in Frage, muss ich echt klar sagen, weil das für mich dann finanziell halt echt ohne Grenze erreicht. Ja gut,
ich meine, der Reiz ist wahrscheinlich dann auch nochmal geringer, wenn man dann halt ein bisschen mit seinem Rücken zu kämpfen hat.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Was hat man davon? Wozu soll ich dann so viel Geld investieren, wenn ich es denn machen würde, im Wissen, dass ich mir damit eh nichts Gutes antue? Also ich meine, jemand mit einem gesunden Rücken ist schon töricht, damit stundenlang rumzulaufen.
Ja, glaube ich. Ja, deswegen, aber also das ist aber auch so ein Unterschied, was das Tragekomfort angeht, wenn ich das jetzt mal Foam Pack und Spirit Pack vergleiche. Bei dem Foam Pack ist es halt so, ja, es trägt sich total angenehm, aber sobald du dich irgendwie nach vorne beugst oder bückst, das ist ja schon eben so ein bisschen flexibel, dieser Schaumstoff, und dann biegt sich das Pack so ein bisschen. Und das heißt, du siehst sofort, dass es kein vollwertiges hartes Proton-Pack ist. Und es sieht dann natürlich schon ein bisschen billo aus. Deswegen muss man da...
Müsste auf ein Motherboard, ein sogenanntes,
draufkleben. Ja, ich habe mir aus PVC-Rohren so eine Art Frame gebaut dafür. Mhm. Was halt dazu führt, dass es jetzt eben so ein bisschen unangenehmer zu tragen ist. Also ich habe schon so ein bisschen gepolstert auch, aber trotzdem, also mein Rücken mag das schon nicht, wenn da schon so ein bisschen Gewicht dran ist.
Okay.
Und wenn ich mir vorstelle, damit stundenlang rumzulaufen, ist es auch nicht so angenehm. Und das Spirit Pack, gut, da habe ich jetzt auch keinen Frame oder so dran gesetzt, den finde ich aber auch tatsächlich für das Teil gar nicht so notwendig, wenn man jetzt nicht darauf bedacht ist, dass es wirklich richtig filmakkurat ist und so. Ich finde, diese neuen Straps, die da dran sind, die sind ja auch ein bisschen breiter. Und die sehen tatsächlich mehr aus wie so wirklich gute Rucksack-Straps. Tragen sich sehr angenehm und sehen gut aus. Und allein dadurch, dass das hinten ja auch so dieses, da ist ja so ein Papp-Motherboard drauf mit so einer Schaumstoffbeschichtung davor. Und das trägt sich total angenehm, muss ich sagen.
Zwei Dinge. Also ein Vorschlag wäre, also was mir noch einfallen würde, wäre eine Sperrholzplatte, eine zugeschnittene.
Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, die Idee.
Das wiegt nicht wirklich viel und das Ding kann sich dann auch nicht weiter verbiegen. Und du hast nicht diese unangenehmen Rohre im Rücken.
Das ist eine gute Idee.
Also das wäre eine Idee und die andere Idee habe ich schon wieder vergessen. keine Ahnung. Vielleicht fällt's mir wieder ein.
Bestimmt.
Ja, also ich persönlich finde das Plastic-Pack, nenne ich das jetzt mal, finde ich ein bisschen cooler. Das gefällt mir besser. Das Einzige, was ich dran auszusetzen habe, ich finde den Werfer ein bisschen zu klein. Also
ja.
Das haben auch viele gemacht, den dann ersetzt irgendwie durch das Matty-Ding, wobei also das dann auch teilweise, dann frage ich mich halt auch schon wieder, naja, dann kannst du ja direkt was Richtiges bauen halt, richtig in Anführungsstrichen, weil die Matty-Falle ja auch schon mega teuer ist mittlerweile.
Ja.
Also das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ist jetzt kein Weltuntergang.
Ja, für mich, ich habe nun mal nicht so große Hände und Finger. für mich ist das eigentlich eine gut zugreifende Größe, aber es sieht halt schon im Verhältnis zum Pack, merkt man schon, das ist irgendwie nicht so ganz hundertprozentig, aber auch das kann man ja noch ein bisschen modifizieren. keine Ahnung, also man ich finde das eh schön, dass man noch so viel an diesen Spirit-Sachen machen kann, dass man da, dass man die so leicht auseinandernehmen kann und so viel dran machen kann. Das finde ich total klasse.
Naja, das ist ja auch für viele einfach Ausgangsbasis.
Und ich finde, es wirkt auch ein bisschen so, als hätte man sich da schon auch den Gedanken gemacht, naja, die Leute können das dann noch ein bisschen selbst modden. Also ich finde so, wie das zusammengesetzt ist, wirkt es für mich ein bisschen so, als hätte man da schon auch so ein bisschen in der Richtung gedacht, dass man da leicht an die Sachen drankommt. Mhm. Weiß ich nicht. Recht.
Ja. Ich dachte ja, ich kümmere mich nicht mehr um irgendwelche Props, weil ich genug davon habe. Und ich dachte auch, dass ich mich nicht um Ecto-Goggles kümmere. Einfach, weil ich mit meiner Brille sowieso nichts mehr sehen würde, wenn ich die Dinge aufziehe. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, also die Ecto-Goggles, die trägt man am besten so wie du hier auf deinem Profilbild, auf das ich gerade gucke, entweder auf der Stirn,
ja.
So die Stance-Masche,
genau.
Oder man hat sie so am Gürtel hängen, das geht auch. Nichtsdestotrotz, ich scrollte neulich so durchs Facebook und dann waren halt wieder Bilder von der Ecto-Goggle aus dem ersten Film und aus dem aktuellen Trailer für den nächsten Film. Und zwischendurch waren auch, das war so eine Bilderserie, da waren auch Bilder von dem Nachtsichtgerät, von dem zugrunde liegenden Nachtsichtgerät, was für den Film damals dann ein bisschen umgestaltet wurde. Die haben ja nicht wirklich viel gemacht. Die haben halt die Linsen vorne ersetzt durch Linsen von alten Fotokameras. Aber dieses Grundgerüst, dieses Grüne, ist ja dasselbe geblieben. Und dann war auch halt diese Bezeichnung von diesem Nachtsichtgerät, das halt von der US Army in den 70er Jahren benutzt wurde. Dann habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal. Weil mein Problem ist, das war mit dem Matty-Ding halt schon so, das ist jetzt auch mit dem Rubies oder Spirit Halloween oder das, ja, es ist nicht 100 pro, ich weiß nicht, ich mag nicht diesen Plastik-Look. Mhm. Da komme ich nicht drauf klar. Weiß ich nicht. Da ist natürlich auch wieder dasselbe Argument, das ist ein Totschlagargument, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade bei dem Rubies-Ding. Ja? Also du kannst ja nicht sagen. Das egal, stimmt. Wer kommt, egal, wer was zu sagen hat, du kannst immer sagen, ja, aber das ist so günstig und für den Preis sieht's ja eben auch trotzdem gut aus. Ja,
ja, das, da stimme ich zu.
Ja, nichtsdestotrotz, ich habe halt, da war die Bezeichnung von diesem Nachtsichtgerät und ich habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal nach, weil okay, dann würden mir immer noch die Linsen vorne fehlen und ich weiß nicht, ob ich noch die Originallinsen von diesen alten Fotogrammas finden kann, aber selbst wenn nicht, könnte ich ja mir irgendwie so ein Rubies-Goggle-Ding und dann schneide ich vorne die Dinger ab und setze die auf das Nachtsichtgerät drauf und dann habe ich immer noch dieses metallene Korsett quasi.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und es hat ein tragisches Ende, die Geschichte, sage ich jetzt schon. Oh. Und ich war überrascht, ich habe direkt in einem Militärshop habe ich so eine Brille gefunden und ich bin ja davon ausgegangen, das wird mega teuer, ja. Sonst hätte, wenn das nicht mega teuer wäre, hätte jeder so ein Ding umgebaut. Mhm. Wobei du das noch nicht mal umbauen musst, weil die Linsen, die von Werk an drauf sind, auch nicht so falsch aussehen. Aber ich habe auf jeden Fall eine gefunden für 18 Dollar noch was oder 18 Euro noch was.
Oh, okay.
Das war sogar ein deutscher Handel. Dann habe ich gedacht, ja geil, dann melde ich mich bei dem Händler an, ab in den Warenkorb und bin schon beim Bezahlen. Und finaler Schritt, da poppt so ein Fenster auf. Ihnen ist aber bewusst, dass das für Puppen im Maßstab 1 zu 12 ist.
Nein. Scheiße.
Ja, oh. Eine Stimme rief nein. Das erklärte dann auch den geringen Preis. Ich bin auch so naiv gewesen. Oh, yeah. Auf der anderen Seite war ich unglaublich froh, dass dieser Hinweis nochmal kam, weil ich will nicht wissen, wie viele Leute da schon Sachen bestellt haben, so nach dem Motto, geil, ein echtes Sturmgewehr für nur 15 Euro.
Genau. Ach, Kacke. Das ist fies.
Ja, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt guckst du mal weiter, aber eine originale Brille habe ich nicht mehr gefunden.
Schade.
Überhaupt nicht. Also ich bin davon ausgegangen, dass die sowieso mega teuer, wahrscheinlich im höheren dreistelligen Bereich oder was weiß ich nicht. Aber gibt gar nichts mehr. Schade.
Ja, ansonsten heißt es jetzt abwarten und darauf hoffen, dass Hasbro die Polaroid-Goggle rausbringt, die ich ja auch, also das kommt drauf an, in welcher Preisklasse sich das bewegen würde, aber ich glaube, ich würde sie mir glatt holen.
Ja, mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Kiddie-Variante gibt, aber die wird dann nicht so gut aussehen. Das wird dann auch nicht so gut aussehen wie jetzt das Spirit oder das Rubies Zeug.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee.
Es ist dann wahrscheinlich eher wie früher, diese Kenner-Goggle. Die sehr cool war für Spielzeug, muss man auch dazu sagen.
Ja, also man muss ja das auch mal im Kontext der Zeit betrachten und für früher fand ich es auch super.
Der Spielzeug. Ja?
Ja.
Es ist ja Spielzeug. Und das Lustige ist, bei dieser Kenner Ecto-Goggle, da waren rechts und links waren so Fassungen für diese Schaumstoff-Pops, ja, die man schießen konnte. So schöne rosane, die lagen da dabei. Und ich hatte die in meinen Filmen auf teilweise. Als Gag. Und das hab ich dann irgendwann meiner Freundin gezeigt und meine Freundin hat sich halt in die Ecke geschmissen vor Lachen, hat gemeint, warum trägst du da Lockenwickler?
Auch geil.
Ja.
Ja.
Ganz toll. Nee, und dann später für den letzten Film, wo wir wesentlich seriöser waren und so, da habe ich sie dann schwarz umgesprayt, da sah sie dann cool aus. Ja, das sah gut aus. Ich meine, die kannst du auch modden. Das ist von der Form ist sie cool. Ja.
Aber ansonsten würde ich dir, also wenn du wirklich auf der Suche nach einer Ecto-Brille bist, wie gesagt, die von Spirit-Rubies, die ist, wenn man die so ein bisschen noch ein bisschen hier und da so ein bisschen weathert und so, dann sieht die auch top aus, wenn man dann auch die Sticker draufsetzt.
Ja, ich weiß, nee, ist nicht ganz meins.
Na gut.
Also das Problem ist halt, hast du auch bei der teureren Meti-Brille gehabt. Da ist es eigentlich noch ärgerlich, weil die eben so teuer war. Aber wenn ich halt sehen kann, dass irgendwelche Schrauben halt mit im Guss sind und keine echten Schrauben und halt irgendwelche Knöpfe und Drehregler eigentlich nur Dekoration sind, wenn ich das sehen kann, nee. Ich würde natürlich, wenn ich so eine Rubies-Brille irgendwo im Laden sehen würde, wo ich mir nicht den Mühe machen muss, das irgendwie online zu bestellen, dann würde ich sie wahrscheinlich irgendwie mal so mitnehmen. Impulskaufmäßig. Mhm. Klar. Aber so weiß ich nicht. Ich meine, wir haben auch noch irgendwo eine selbstgemachte rumfliegen von meiner Freundin, die sie damals sich gebastelt hat. Das reicht auch, wenn man es dann so am Gürtel hängen hat.
Ja gut, wenn man eine selbstgemachte hat, dann die sehen ja meistens dann eh auch ein bisschen cooler aus.
Ja, das ist so eine umgemodelte Taucherbrille.
Umgemodelte Taucherbrille?
Ja.
Okay, das ist auch nicht schlecht.
Ja, leider brechen immer die Linsen vorne ab. Aber egal. Ganz egal. Ja. Oder man ist einfach konsequent und nimmt sich einfach die alte Kenner-Spielzeug-Goggle auf den Kopf. Das finde ich sowieso. Weiß ich, das habe ich auch öfter mal gemacht, gerade in so einer Mentalität, wo die Leute denken, oh, das muss alles ganz movie-akkurat sein und das muss alles perfekt aussehen, muss alles echt aussehen. Und wenn du dann einfach mal konsequent sagst, boah, jetzt ziehe ich mir mein Kenner-Päckchen auf für Vierjährige und meine Ecto-Goggle und dann schieße ich einen Pop in die Welt hinein. Ja.
Du schießt einen Pop in die Welt hinein, sehr schön,
ja.
Das macht der Timo in seiner Freizeit.
Denn du kannst das geilste, akkurateste Prop-Pack überhaupt haben. Es ist nicht halb so cool wie so ein Kenner-Spielzeug-Päckchen. Es ist nicht halb so cool schon, aber nicht so kultig, sagen wir mal so.
Ja, das ist aber auch schwierig, weil die neuen Sachen gibt's ja in der Regel noch nicht so lange wie ein Kenner-Pack. Deswegen ist der Vergleich auch ein bisschen unfair.
Nee, aber man sollte ja meinen, dass so ein Päckchen, das ich mir mühsam über Monate zusammengeschustert habe, das toller ist, aber nee.
Ja, aber du vergleichst das halt mit so einem Kultstatus von einer Sache, die du aus deiner Kindheit kennst, in der du ganz viele Emotionen verbindest, die halt schon so lange vorhanden sind in dir, dass alles Neue gar nicht damit irgendwie mithalten kann.
Ja.
Und das ist auch das, was ich immer wieder sage in Bezug auf den neuen Film, weil die Leute meinen, ja, der kann sowieso nicht mit dem ersten mithalten oder mit dem zweiten oder mit den alten. Ja, das ist auch gar nicht Aufgabe dieses Films und das geht auch nicht. Deswegen guckt ihn doch euch doch bitte unter mit offenem Herzen an und hört auf, immer zu erwarten, dass das unbedingt noch die alten Sachen toppen muss oder da mithalten muss. Das ist Blödsinn. Mhm.
Also das Beste, was ein Film erreichen kann, ist auf andere Art und Weise ähnlich gut zu sein.
Ja.
Aber es wird nie dasselbe sein.
Eben.
Was es auch nicht sein soll, weil dann kann ich mir ja den alten Film nochmal angucken.
Genau. Deswegen. Ja, aber wir schweifen ab.
Richtig.
Wollen wir zu den News kommen?
Richtig.
Okay.
Spectral Radio News.
Herzlich willkommen bei den News.
Ja.
War das wieder zu Nachrichtensprechermäßig?
Ja, mach mal schmissig.
Kann ich nicht.
Was ist los?
Was ist los? Ja, weiß ich nicht.
Na gut, okay.
Ich bin wahrscheinlich nach 43 Folgen
Wir müssen ja überhaupt nicht. Nein, das ist eine Auf- und Ab-Achterbahn. Wir müssen ja auch gar nicht die Leute begrüßen zu den News, weil dafür haben wir den Einspieler.
Ja, der kam ja gerade.
Ja.
Ja.
Da müssen wir die Leute ja dann gar nicht. Egal, das führt zu weit. Gut, okay. News, was haben wir? Was haben wir?
Ja, Timo, was haben wir denn?
Ich habe Bilder gesehen und ein Video gesehen. Von einem großen Auto.
Von einem großen Auto. Ja, der Blitzway Ecto 1.
Richtig.
Richtig. Die Bilder habe ich auch gesehen und das Video. Dann würde ich jetzt gerne mal deine Meinung hören dazu. Vorab, Preisklasse lag bei?
Ganz unterschiedlich. Also in den USA kann man den bestellen für $1,300.
Mhm.
Das ist, glaube ich, aktuell die günstigste Art und Weise, um daran zu kommen. Wobei der dann noch nicht hier in Deutschland angekommen ist. Da muss man dann auch nochmal 19% Umsatz, also Steuer und Einfuhrumsatzgebühren und leck mich am Arsch und alles bezahlen.
Das hat er hier Arsch im Podcast
Versandkosten, gesagt, Versandkosten kommen ja auch noch dazu. Und Versandkosten für so ein Riesen, ich weiß gar nicht, wie groß das Paket ist, wenn das Modell selbst über einen Meter lang ist. Und ich glaube auch, allein schon 40 Zentimeter hoch oder 35. Und das muss ja richtig gut verpackt sein. Also, schlag mich tot. Dann hast du dann nochmal ewig viel Versandkosten und Steuern und ja. Also, keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich die deutschen Händler. Da ist es dann nochmal ein bisschen teurer, aber die müssen ja auch ein bisschen was verdienen da dran. Ganz unterschiedlich. Also den günstigsten gab es vor ein paar Monaten. Da hat der mal, glaube ich, auch 1.400 € gekostet. Das war das allergünstigste Angebot, was ich gesehen habe. Gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile findet man noch vereinzelt deutsche Händler für, ich glaube, das günstigste ist im Moment 1.650.
Wow. Okay.
Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal informiert. Und dann geht's halt aufwärts 18, 1900 und es gibt auch welche, die verkaufen den für 2300.
Ah.
Ja. Wobei ich mich immer frage, wie solche dann irgendwie ihre Sachen wegbekommen, wenn es doch noch günstiger ist. Es ist so wie mit den Tankstellen. Kennst du das? Du fährst so durch die Gegend und auf der einen Seite ist eine Tankstelle und die ist irgendwie 10 Cent günstiger und auf der anderen Seite ist dann eine teure Kette und du fragst dich, wie machen die das?
Keine Ahnung. Bei uns im Ort, beide Tankstellen, die auch direkt gegenüber sind, haben eigentlich fast immer die gleichen Preise. Das finde ich auch mal lustig.
Ja, okay, die schalten sich dann gleich, aber naja, ist ja auch egal. Und da gab es ein paar Bilder. Das sind wohl Bilder, also ich habe verschiedene Informationen bekommen. Einmal habe ich gehört, dass es wohl von einem chinesischen Kunden ist. Dann glaube ich aber, ist es ein Amerikaner oder so? Also, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall scheint es das fertige Modell zu sein. Es ist nicht mehr so dieses Ausstellungsstück, das man so die letzten 2 Jahre gesehen hat. Das ist unglaublich. Das ist 2 Jahre her, dass das zum ersten Mal angekündigt und auch gezeigt wurde.
Wahnsinn.
Ja.
Wie die Zeit verfliegt.
Mhm. Ja, und ich habe mir das dann angeguckt und ja, bin so ein bisschen in der Bredouille, weil ich hätte es gern total super gefunden, aber ich finde es nicht so ganz so toll. Also ich finde es schon natürlich, ist beeindruckend durch die schiere Größe. Es reißt ja unglaublich viel, das ist halt erstmal atemberaubend. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass wenn man halt davor stehen würde, dass dann auch mal ganz was anderes ist,
ja, als
wenn
klar.
Man da irgendwie so ein verschwommenes Internetvideo. Ich meine, das Video war noch nicht mal besonders toll gefilmt oder sehr vorteilhaft. Aber was mir halt aufgefallen ist, es waren so Kleinigkeiten. Ich habe so ein schepperndes Geräusch gehört. Und ich weiß nicht, ob das die rotierenden Lichter waren in der Leitbar oben auf dem Dach.
Ja, ich konnte es auch nicht so richtig ausmachen, was das genau ist, aber ich habe es auch rausgehört.
Ja. Ja, also das war ziemlich penetrant und laut. Und ich weiß nicht, also was anderes wird mir jetzt nicht einfallen, was es sein könnte. Ja, also das fand ich ein bisschen schade. Und dann war das Logo auf den Türen und auf der Rückseite ein bisschen verdreht. Und es ist so, dass Ghostbusters Produkte so von 2004 an, so für einige Jahre, ich weiß nicht, woran es lag, da waren die Logos alle so ein bisschen im Uhrzeigersinn verdreht. Minimal. Mhm. Ja? Keiner weiß, woran es lag. Irgendwann nach ein paar Jahren hat es auch wieder aufgehört und das Ding war wieder gerade. Aber auf jeden Fall auf dem Auto ist es ein bisschen verdreht. Und im Film ist es eben nicht verdreht. Und das ist Nitpicking und sind so Kleinigkeiten. Aber wenn ich so viel Geld ausgäbe für so einen High-End-Artikel, dann möchte ich, dass sowas nicht passiert. Und mein letzter Kritikpunkt, wobei ich den auch wirklich mit Vorsicht hier von mir gebe, ist, dass es mir ein bisschen zu plastik-looky ist. Gut, ich meine, das Ding ist aus Plastik und hat so ein paar verchromte Teile. Ich glaube, die Stoßstange ist verchromt und die Spiegel und so. Und die Karosserie an sich ist aus Plastik, haben sie auch keinen Hehl draus gemacht von Anfang an. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Vielleicht auch, dass die Sachen auf dem Dach so ein bisschen zu allglatt sind und zu sauber und so. Und das ist halt so, dass weißes Plastik dann ganz schnell wie weißes Plastik aussieht. Und sowas verzeihe ich dann, wenn ich ein Kenner Ecto 1 habe. Ich find's halt schade. Ich habe diese kleinen, das sind ja auch große Modelle, 1 zu 18 von Mattel, die Hot Wheels Ecto 1. Und das sind ja Diecast Metal Modelle. Und das sieht richtig cool aus. Und sowas hätte ich mir in groß gewünscht. Klar, das wäre dann noch viel teurer gewesen. Aber wenn man mit Plastik arbeitet, dass man zumindest halt irgendwie mit einem Lack bisschen rumtrickst oder so. Vielleicht irre ich mich auch und das fertige Ding sieht dann viel, ist ja das fertige Ding, aber sieht im realen Leben dann viel besser aus. Wenn ihr das bestellt habt und ihr bekommt das, dann schreibt uns das vielleicht mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Nur von dem Video, ja, war es halt nicht so ganz so rund. Fand ich sehr, sehr schade.
Also ich kann das mit diesem Plastik-Look irgendwie nicht so nachvollziehen. Also das ist was ich irgendwie nicht gesehen habe. Also ich fand das jetzt nicht, dass das irgendwie nicht so wertig aussah oder so. Also ich fand, das sah toll aus. Was ich halt für mich immer sagen muss, das ist halt absolut nicht meine Preisklasse. Wo ich wiederum bei dir bin, das ist dieses, ich sag mal, Nitpicking, aber es ist ja, finde ich, bei einem Produkt in so einem so einer High-End-Preis-Range auch durchaus angebracht, dass man das auch bemängelt, sind halt wirklich diese kleinen, feinen Details. Denn wenn ich ein Produkt für so viel Geld auf den Markt bringe, dann muss ich auch wirklich darauf achten, dass da wirklich jedes feinste Detail stimmt. Vorab sage ich mal, das Positive, ich fand, als ich so die Bilder auch aus dem Innenraum gesehen habe und so, das sieht schon richtig geil aus. Also da siehst du halt auch, warum du so viel Geld bezahlst, weil das wirklich, wirklich unfassbar detailreich gemacht ist und es sieht wirklich toll aus. Dann natürlich, wenn man das Ding in Action erlebt und hört, also in dem Video, ne, mit der Sirene und so, das ist schon geil. Wenn man das dann noch mit den zugehörigen Blitzway-Figuren aufgebaut sieht, das ist, keine Ahnung, es sieht mega aus. Aber es sind halt wirklich diese kleinen Details. Das Schlimme ist, also, ich meine, es gibt natürlich Leute, die ja nicht drauf achten würden. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich es mehr kaufen würde, da so nicht drauf achten, weil ich aber auch eigentlich nicht so mich so an Details so störe. Aber mir fällt dann immer wieder ein, so, es ist ein Produkt in der Preisklasse und das ja. Ist halt echt schade. Und dieses Geräusch, was du schon gesagt hast, dieses Klackern, was man da immer hört, das finde ich, sollte eigentlich bei so einem Produkt auch nicht gegeben sein. Also da muss wirklich alles sitzen und perfekt sein.
Das ist genau das. Also Nur, dass wir uns jetzt hier nicht falsch verstehen, dieses etwas verdrehte Logo, das finde ich gar nicht schlimm. Daran würde ich mich nicht stören, aber ich finde es halt schade, dass das stattfindet. Ich habe mit Robert drüber geschrieben und der hat mit Blitzway, glaube ich, dann irgendwie, der hat die angeschrieben und die haben ihm ein Referenzbild geschickt von Ghostbusters 2 am Anfang. Mhm. Da ist ja der Ecto 1 am Anfang zu sehen und da sieht man hinten drauf tatsächlich auf der rückwärtigen Tür halt das Logo tatsächlich ein bisschen verdreht. Aber das ist nicht das Auto, das ich da kaufe, weil der Ecto 1 in Ghostbusters 2 am Anfang ist ein bisschen anders. Der sieht halt anders aus. Der hat ein anderes Nummernschild. Das Logo sieht hinten anscheinend anders. Ich bezahle ja für den Ecto 1 aus dem ersten Teil. So soll er ja aussehen. Und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ja, das ist auf hohem Niveau Klagen. Und das mit dem Plastiklook ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das kann ich auch auf den Innenraum anwenden. Der ist natürlich total detailgetreu, aber dadurch, dass er so geleckt sauber aussieht, ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, der würde tatsächlich besser aussehen, wenn der so aussehen würde wie in Ghostbusters 2, Mann, weil das ist ein Auto, das jeden Tag auf der Straße fährt und dieses Modell sieht aus, als käme es geleckt gerade vom Fließband. Und das, ich finde, das beißt sich ein bisschen, wenn es halt mit diesem großen Anspruch in dieser Größe kommt. Das ist für ein kleines Modellauto okay, aber der ist mir zu sauber. Der ist mir zu sauber. Ich meine, ich bin derjenige, der damals, als die ersten Bilder von diesem Schrott-Ecto aus dem neuen Film kamen, da habe ich gesagt, so muss ein Auto eigentlich aussehen. Ich bin ein großer Fan von dem Ecto 1 am Anfang von Ghostbusters 2, weil der eben so ausschaut, als wird der jeden Tag über die Straße gedrischt. Weißt du? Und auch im, weiß ich nicht, also jedes Auto, das fährt zweimal durch die Stadt und dann sieht das nicht mehr so neu aus. Und dann hätten sie es vielleicht ein bisschen weathern können oder so. Weiß ich nicht. Mehr Realismus bei dem Preis.
Bitte schön. Ja, warte mal halt ab, bis der Rust City Ecto 1 rauskommt.
Ja. In der Größe sicher nicht mehr.
Nee.
Das war jetzt schon für die Firma ein Riesenakt, den rauszubringen.
Aber ich freue mich jetzt schon auf die Variante von Playmobil.
Da habe ich ganz, ganz tolle Selfmade Rectos gesehen. Der heißt irgendwie
Recto.
So. Ja, Recto. Habe ich aus dem GB Fans Forum.
Okay.
Da wird der liebevoll Recto One genannt.
Wow, ja.
Da haben viele das Playmobil-Ding genommen, weil relativ günstig und haben das dann gemoddet. Das sieht sensationell aus. Mhm. Weil das Ding ja so schon von der Form her Modellauto-Charakter hat fast. Und wenn du das dann halt irgendwie so auf alt und rusty machst, dann sieht das, ja, genial aus.
Glaube ich, ja.
Ich würde auch eins basteln, oder mich an eins ranwagen, aber das tue ich eben nicht, weil ich diesen Paint-Job da nicht so drauf habe.
Nee, zumal ich mir relativ sicher bin, dass wir da allein von Hasbro wird es ja auch ein Playset geben, von daher.
Ja, mal gucken. Mal schauen. Da würde ich auch abwarten und wenn da nichts zu kommt, dann würde ich mich vielleicht doch mal ranwagen. Aber erstmal schauen.
Erstmal schauen, genau.
Erstmal schauen, was da kommen wird.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug gemeckert an alle Leute, die jetzt vielleicht das ein bisschen traurig finden, dass wir da jetzt nicht so ein positives Bild vermittelt haben. Es sind natürlich nur unsere Eindrücke und wenn ihr euch nicht an Details stört, dann habt viel Spaß mit dem Wagen, weil, wie gesagt, der sieht toll aus. Also ich finde, der ist wirklich, allein was diese ganzen Details im Innenraum angeht und so, das sieht schon echt toll aus. Und
der ist mega.
Wenn man das Geld hat und wenn man sagt, okay, das ist es mir wert und die Details, die jetzt also für die beiden Pappnasen im Podcast nicht gestimmt haben, das stört mich überhaupt nicht, dann schlagt zu und freut euch an dem Wagen. Wir freuen uns dann auch, wenn ihr euch drüber freut.
Ja. Ja, also wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst beurteilen und eben. Das ist wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau und trotzdem ist das Ding ja beeindruckend ohne Ende.
Klar.
Und riesig und groß und toll. Ein Bekannter von mir, habe ich jetzt gehört, der wollte ihn tatsächlich wieder abbestellen wegen dieser Sachen.
Oh, okay.
Hat sich dann aber umstimmen lassen nochmal.
Ja, ist, ach, weiß nicht, ob man deswegen das auch, wenn man es schon vorbestellt hat und da so lange jetzt drauf gewartet hat. Wie gesagt, es kommt ja auch mal drauf an, wenn man sich da jetzt nicht dran stört. Ganz, ganz viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ach Gott, ey, die regen sich jetzt hier oder die meckern über so einen kleinen Kram, ist doch vollkommen egal. Ja, das ist auch vollkommen okay, wenn euch das egal ist. Also, wie gesagt, mich persönlich wird es stören, aber da ist ja jeder Mensch anders.
Ich finde halt, je teurer was wird, umso wichtiger wird der Kleinkram.
Ja, aber ich würde sagen, wir beenden das Thema jetzt auch.
Mhm. Ne? Ja.
Ja.
Wir sprechen uns dann wieder, wenn der gleich große Ecto 1A rauskommt.
Richtig, genau.
In 5 Jahren.
Ja, ist schon klar. Ja. Eine Meldung, die, glaube ich, gestern rauskam, oder?
Ja, wo nicht wir geweckert haben, sondern alle anderen.
Ja, was ich dann wiederum nicht verstanden habe. und zwar soll Ghostbusters Legacy wahrscheinlich, also hier steht, dass es erste Vermutungen sind, also es, wer hat es denn gepostet? Real D, Marktführer, ja, für 3D-Technik im Kino.
Ja.
Und der soll wohl in 3D kommen, der Film, was ja durchaus naheliegend ist, weil der Film ja, wie wir auch schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge festgestellt haben, als Blockbuster behandelt wird.
Ja, und einfach, es ist ein Film in 2020, ein Hollywood-Film, ja. Also welcher Hollywood-Film läuft nicht in 3D? Also wir reden ja jetzt nicht von einem Familiendrama, ach doch, ja doch auch, ja, aber... Ich dachte bisher tatsächlich, der Film kommt eventuell nicht in 3D, weil es normalerweise auf diesen Teaser-Plakaten und im Trailer dann irgendwie am Ende schon steht. Deswegen glaube ich, dass es eine Entscheidung ist, die jetzt erst jüngst getroffen wurde.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Also die haben ihn mit Sicherheit nicht in 3D gedreht, der wird mit Sicherheit konvertiert, ja, werden.
Denke ich auch.
Es war früher immer ein Zeichen dafür, dass das 3D nicht so doll wird, aber... Der Answer the Call ist auch konvertiert worden und sieht geil aus oder sah geil aus.
Das stimmt,
aus.
Ja, muss ich auch sagen. Den habe ich ja auch in der ersten Vorstellung in 3D gucken müssen. Leider, also da konnte ich mich dann auch nicht so wirklich, also ich hätte mich umentscheiden können, hätte ihn dann aber später erst sehen können und ich wollte ihn ja relativ früh sehen, deswegen habe ich dann gedacht, gut, dann tue ich mir jetzt 3D an. Hat mir den Film ja auch jetzt nicht kaputt gemacht oder so.
Ich fand das geil. Ich fand das so geil. Ich habe den so gefeiert. Entschuldige, ich fand den
toll. Ja, alles gut. Ich fand es ja, wie gesagt, auch geil. Die Effekte sind toll. Und ich finde ja auch, dass man das bei der Blu-ray-Version schön übertragen hat mit den Effekten, die über den Bildrand hinausgehen und so. Das macht das so schön plastisch und sowas. Fände ich halt auch für den neuen Film geil. Aber ich verstehe gerade diese Aufregung darum nicht, warum die Leute da jetzt so extrem angepisst drauf reagieren. Und der Timo schmeißt gerade irgendwas um oder so.
Ja, ich habe gerade den USB-Stick über die Tastatur geschmettert.
Ja, der Timo, der fühlt sich inzwischen so zu Hause im Podcast, dass er nebenbei irgendwelche Sachen rumkramt oder Sachen runterschmeißt. Man höre sich die letzte Folge als Referenz an.
Ja, da habe ich in der letzten Folge auf meiner Couch gesessen.
Ja, die hat...
Und die Couch die ganze Zeit... Bruch, 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 Erdbeben.
Ja, und ich meine, du hast doch zwischendurch irgendwelche Sachen herumgekramt. Also es klang jedenfalls so.
Ich hatte so einen Zettel, wo ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht hatte. Den hatte ich in der ersten halben Stunde in der Hand und irgendwann habe ich ihn beiseite gelegt, weil ich dachte, oh, das flattert vielleicht zu sehr.
Das fiel dir früher an. Zurück zum Thema jetzt. Wir verlieren hier ganz, ganz viel Zeit, weil wir doch noch ein Thema der Woche haben. Mensch. Früher waren wir in solchen Sachen echt besser.
Ja. Da waren wir nach 45 Minuten auch noch nicht im Thema der Woche.
Ja, aber wir waren straffer dabei.
Ja.
Egal.
Ghostbusters Legacy in 3D.
Ja, ich verstehe die Aufregung gerade nicht, weil ist doch eigentlich egal. Ich meine, ihr müsst ihn nicht in 3D gucken. Ihr könnt auf eine 2D-Vorstellung warten und könnt ihn euch dann angucken.
Also, das Problem ist tatsächlich, muss ich dir schon wieder ins Wort fallen?
Ja, macht nicht, ich bin auch so.
Also, ich verstehe die Aufregung auch nicht. Ich finde 3D auch ganz cool. Spät nochmal mehr dazu, aber viele haben heutzutage Probleme, 2D-Vorführungen zu finden, schon seit Jahren. Also ich kann mich daran erinnern, dass vor vielen Jahren kam der Hobbit 1 ins Kino. Und der Hobbit 1 wurde so technisch auch gepusht, mit High Frame Rate, HFR und 3D und so. Also haben wir konservativ haben wir gesagt, wir gehen jetzt ins Kino und gucken den in 2D mit 24 Bildern pro Sekunde. Ganz klassisch, weil das ist ein Kinofilm, ich will den wie ein Kinofilm gucken. No way. Wir waren in einem Multiplex und der lief in keine Ahnung, in 6 Sälen oder so, es war der Hobbit. Und alles 3D. Und das höre ich und lese ich auch ganz oft, bei uns die Kinos spielen einfach nur 3D. Keine Ahnung. Das ist natürlich dann doof, wenn man das nicht mag. Das kann ich verstehen.
Ja, dann würde ich mir aber vielleicht ein kleines Kino raussuchen. Ich meine, es gibt doch genug kleine, vielleicht auch in der näheren Umgebung, die es in 2D spielen. Und ganz im Ernst, ansonsten kann man auch ein bisschen warten und dann kommt er ja auch später noch in 2D oder dann laufen genug Vorstellungen in 2D, also keine Ahnung. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Film wirklich nur in 3D läuft und man ihn nur in 3D gucken kann und sonst keine Chance hat, den Film zu sehen. Also
ich hätte hier keine Chance, den Film in 2D zu sehen.
Aber nicht das mal in einem großen Kino?
Nein.
Müssen doch auch
gerade dort nicht.
Aber nee. Es müssen doch auch Vorstellungen in 2D laufen.
Nee, also
und wenn's doch,
unterstelle ich jetzt einfach mal, weil es bei Star Wars nicht so war und bei den Hobbit-Filmen nicht so war und es ist irgendwie, das sind ja gerade Filme, wo man sagen kann, ja, dann will ich auch wirklich jeden mitnehmen, der das gucken möchte, weil die Filme das Potenzial haben zu einem großen Publikum, aber es wird einfach nicht angeboten. Und ich habe letztens die Geschichte erzählt, unser kleines Kino hier wurde, das war so eine kleine Alternative, weil die bis zur Schließung Anfang letzten Jahres keine 3D-Technik hatten. Und jetzt haben die wieder aufgemacht und alles läuft in 3D. Ah. Das war die letzte 2D-Möglichkeit hier in der Gegend. Deswegen, ich verstehe das total. Es ist auch schwierig, jemandem zu sagen, ja, dann warte doch einfach ein bisschen länger, weil, also ich persönlich könnte jetzt bei dem Film nicht warten. Weißt du? Ich verstehe es. Es gibt auch Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ich kann gar nicht so gut dreidimensional sehen. Ja, also mir bringt das nicht viel. Das habe ich auch ganz oft gehört. Was ich nicht verstehen kann, ist dieses grundsätzliche Verschließen davor. Ich verstehe immer dieses Argument, ja, ein Film hat 3D doch nicht nötig, wenn es eine gute Geschichte erzählt. Ja, natürlich, ist richtig. Ein guter Film hat 3D nicht nötig. Aber was ist denn dagegen zu sagen, wenn es halt irgendwie noch ein... Es ist halt ein optisches Gimmick, na und? Dann habe ich halt ein bisschen was mehr. Das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen unserer Generation und den jungen Leuten. Also mit jungen Leuten meine ich so 20-Jährige.
So 20-Jährige. Ey, wir klingen so alt und verbittert. Irgendwie fällt mir gerade auf.
Nein, eben nicht. Ich bin eben nicht alt und verbittert.
Ah, Timo, jetzt bist du aber hier gerade...
Nein, ich ergreife ja total Partei für diese jungen Leute, weil ich mich da irgendwie sehr verbunden fühle. Also ich bin damals auch in den Reboot gegangen und war total froh. Ich wollte den so technisch genial wie möglich erstmals erfahren. Und das war eben 3D und keine Ahnung, das will ich jetzt auch. Ich will den neuen Film nicht in Schwarz-Weiß als Stummfilm sehen und da sitzt vielleicht irgendwie einer am Piano daneben und spielt Musik.
Wäre aber auch schön. Also, das hätte doch
was. Ja, wäre interessant, ja. Aber nicht fürs erste Mal. Und ich verstehe dieses grundsätzliche Verschließen vor Neuerungen nicht. Und das ist wahrscheinlich jetzt so grenzgebietig. Eben haben wir schon alle abgeschossen an unsere Hörerschaft, die sich auf den Blitzreaktor gefreut haben. Und jetzt machen wir kurz einen Prozess mit den Rest.
Ach, keine Ahnung.
Empörte, wütende Kommentare unten drunter. aber das ist mir öfter schon aufgefallen. Deswegen, ich hab's auch gewusst, als ich den Artikel gestern aufgesetzt habe. Ich habe gewusst, da wird vorrangig negativ unten drunter geschrieben. Aber man muss sich halt auch mal bewusst machen, dieser Film muss halt auch technisch so schön wie möglich angeboten werden, damit es die jungen Leute, die größere Käuferschaft sind, die größere Kinogängerschaft darstellen, damit die halt auch angesprochen werden, damit die sich für den Film entscheiden, damit der Film auch erfolgreich läuft. Und es ist für mich so ein großes Zugeständnis. Ich meine, ich bin ja auch Brillenträger. Das höre ich so oft. Ja, ich bin Brillenträger, ich will mich noch eine Brille aufsetzen. Ich habe ein riesengroßes Gestell auf der Nase. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Seit Avatar 2009 in 3D kam, habe ich 1000 3D-Filme gesehen. Noch nie ein Problem gehabt, so eine 3D-Brille aufzusetzen. Und es gibt ganz verschiedene Modelle. Und
Dito, ja, das, mir geht das genauso. Ich habe da auch, ehrlich gesagt, mit Brille keine Schwierigkeiten. Also ich verstehe es nicht. Also ich kann das grundsätzlich komplett verstehen, dass man sagt, ja, ach, in 3D, ich brauche das nicht. Das ist halt irgendwie mir zu viel Effekthascherei oder es wird einem schlecht davon. Ich meine, ich kriege da auch teilweise Kopfschmerzen von, wenn es ein Film ist, der wirklich vor Effekten nur so strotzt. Ich weiß noch, dass ich mal, ich glaube, Resident Evil Afterlife war das. den habe ich auch im Kino in 3D gesehen. Und mir ging es danach wirklich nicht gut, weil da so viel mit diesen Effekten gemacht wurde und ich fand es wirklich unangenehm zu gucken. Bei Ghostbusters 2016 wiederum hatte ich überhaupt kein Problem, weil die Effekte sich da, fand ich, immer noch in Grenzen gehalten haben, weil es da genug Entspannung zwischendurch gab. Und ich denke mal, beim neuen Film wird das sich auch echt in Grenzen halten.
Ja, also ja, also wenn du Resident Evil in 3D guckst, dann klar, Happy Lappy, aber happy.
Der Film war auch scheiße, das muss ich noch dazu sagen. Ja. Vielleicht ist mir deswegen hinterher auch schlecht gewesen, weil der Film mies war. Das kann natürlich auch sein.
Ich verstehe total viele Argumente, die gegen 3D sprechen. Wenn jemand sagt, ich kann dreidimensional nicht gucken, ja. Da habe ich zum Beispiel eine Bekannte, die hat da Probleme mit. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn du dann den 3D-Zuschlag bezahlen musst am Kino und keine andere Möglichkeit. Ich kann total verstehen, wenn die Leute sagen, brauche ich nicht, will ich in 2D gucken, aber mein Kino spielt kein 2D. Scheiße. Dann, ja, kann ich mich auch aufregen. Ich verstehe total, wenn die Leute sagen, eine gute Geschichte braucht kein 3D. Mhm. Ja, ich persönlich brauche kein 3D. Aber dieses grundsätzliche Ablehnen, einfach nur, weil es halt irgendwie was Neues ist, ich meine, das verstehe ich nicht.
Nee, ich auch nicht, aber
das verstehe ich. Keiner sagt, dass das 3D irgendwie der Geschichte irgendwas Sinnvolles hinzufügen muss, aber ich meine, es ist doch auch nicht schlimm, einfach noch ein bisschen mehr an Schauwert zu bieten. Ich meine, ein Film braucht auch kein Dolby Atmos, ja? Wenn ich irgendeinen Film gucke, da muss das Flugzeug nicht von rechts nach links hinter mir über mich drüber fliegen. Dadurch wird die Geschichte nicht besser, aber trotzdem ist es ja beeindruckender, wenn ich es im Kino sehe.
Du, ganz ernst, wenn es nach solchen Sachen geht, dann bräuchten wir auch keine Filme in Ultra HD, 4K und so weiter. Weil ein Film kann auch mit einem, wenn ein Film gut ist, dann muss die Bildqualität auch nicht perfekt sein. Aber das ist halt alles so, keine Ahnung, man muss sich nicht allen technischen Neuerungen verschließen. Und es sorgt ja auch dafür, dass es das Filmerlebnis noch mal etwas besser macht. Ich meine, wenn ich einen guten Film in einer richtig geilen Bildqualität sehen kann, in HD und so, dann ist das natürlich geil. Ich meine, wenn ich mir die neuen Blu-ray-Veröffentlichungen von Ghostbusters 1 und 2 angucke, die es ja in diesem Steelbook gab, hatten wir auch schon besprochen im Podcast. Die Bildqualität ist so geil und das macht noch mal mehr Spaß, den Film zu gucken. Und keine Ahnung, ich finde das vollkommen okay, wenn man durch so kleinere Sachen und wie gesagt, 3D bin ich jetzt auch nicht ein Riesenfreund von, aber im Kino, wenn die Effekte gut gemacht sind und so, dann ist das schon geil. Also
ja, natürlich. Ich meine, wenn es die Technik schon gegeben hätte, wären all diese Kultfilme von früher in 3D gekommen,
klar,
ins Kino.
Klar.
Auch die ersten beiden Ghostbusters-Filme, die Indiana Jones-Filme, Zurück in die Zukunft, wäre alles 3D gewesen.
Naja.
Das hätte der Handlung niemals irgendwie eine zusätzliche Ebene oder irgendwas beigetragen dazu, aber die Leute hätten es heute nicht in Frage gestellt. Ja. Das ist halt auch, nehmt es mir nicht übel, ihr lieben Leute. Und ich möchte euch auch allen eure Abneigung lassen. Und ich verstehe das auch. Und es geht hier nicht irgendwie persönlich um irgendwelche. Aber es ist halt auffällig, dass wenn es um 3D geht, hauptsächlich Ältere meckern. Du wirst das nicht erleben von jungen Leuten. Die freuen sich halt einfach, wenn sie ein bisschen mehr Show geboten bekommen. Und ich glaube, darum geht's. Weil so anspruchsvoll das auch sein mag und Jason Reitman und der kleine Autoren-Kunstfilmer, der jetzt irgendwie, und so sehr wir das overanalysieren werden nachher und so, aber es ist ein Hollywood-Popcorn-Film trotzdem.
Ja, das muss man auch mal sagen, ja.
Genau, ja, deswegen.
Und ich find's auch total schön, dass er wirklich dieses Blockbuster-Treatment bekommt.
Ja.
Freue ich mich drüber, weil dadurch ja die Chancen steigen, dass er wirklich erfolgreich wird.
Ja, ich freue mich vor allem, dass keine anderen Blockbuster um den Zeitraum starten. Kein Marvel-Film oder so, der den dann abkillt. So wie beim letzten Mal der Star Trek-Film, der irgendwie eine Woche vorher anlief,
ja,
das
stimmt. War nicht gut. Ja, ich finde die es gab vor kurzem eine Liste, die das Astor Kino bei Facebook gepostet hat, wo halt wirklich so die Kino Hits und auch so ein paar kleinere Sachen gelistet waren. Ich fand, das teilt sich alles irgendwie dieses Jahr ziemlich gut auf. Also ich denke mal, dass Ghostbusters wirklich relativ konkurrenzlos in Anführungszeichen starten kann, gerade in Deutschland, weil der hier eben einen Monat später läuft. Und ist wahrscheinlich sogar besser so. Also ich sehe das inzwischen halt auch total entspannt, muss ich sagen.
Selbst in den USA startet darum nichts Großes. Also es gibt, der einzig große Film ist halt Wonder Woman und das startet, der startet einen Monat vorher.
Ja, dann ist doch alles gut. Also.
Und der hat bis 4 Wochen später dann sein Pulver auch verschossen.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, dann haben ihn sowieso die meisten gesehen, die ihn sehen wollten. Und die ihn dann noch nicht geguckt haben, die warten dann sowieso auf den Home-Video-Release. Von daher.
Home-Video-Release. Das ist ja eine schöne Begrifflichkeit. Habe ich lange nicht mehr gehört.
Aber das sagt man doch heute immer noch, oder?
Ist das so?
Also keine Ahnung. Ich meine, als Ghostbusters 2016 angekündigt wurde in den verschiedenen Formaten, war auch immer von Home Video Release die Rede. Ich glaube, der Begriff, der hat sich gehalten. Aber vielleicht bin ich auch nur alt. Ich weiß es nicht.
Ist es nicht der Digital Download Release heutzutage?
Ja, das ist ja dann nur eben das, ein Digital Download Release. Das hat ja nichts mit dem physischen Bildtonträger zu tun, mein Lieber. Mein Gott, sind wir heute hier. Herzlich willkommen bei Nitpicking Radio.
Ja.
Ja, danke Timo für die Unterstützung, für diesen Mörder-Gag, den ich mir gerade aus den Fingern gesaugt habe. Hast du noch irgendwas an News oder wollen wir zum Thema der Woche kommen?
Habe ich noch was an News? Nee, erstmal nicht. Letztes Mal in der Sendung war es so, dass wir ziemlich am Ende vom Podcast angekommen waren und dann kam aber noch ein Foto raus von Phoebe im
Ecto 1. Ah, stimmt, 1. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist auch, glaube ich, jetzt nicht so spektakulär.
Nee, ist nichts Großartiges. Nee, ist nichts Großes, war aber lustig. Wir waren so in den letzten Minuten unserer Aufnahme und mein Handy so piep, piep, WhatsApp, 10 Leute, piep, piep und überall diese Artikel und Ecto 1 in Action und ich so, boah, geil, das kann man jetzt gerade noch so live in die Sendung aufnehmen, klick da so drauf und sehe das Bild. Ja, okay, nee. Ein schönes Bild ist es.
Ja, klar. Aber. Ich finde jedes Bild, was da irgendwie von der offizieller Seite veröffentlicht wird, ist irgendwie immer schön und man freut sich dann wieder direkt. Ich finde auch immer, wenn ich irgendwie einen Artikel drüber lese oder ein Bild sehe oder so, dann macht mein Herz einen kleinen Hüpfer und sofort ist die Freude wieder da. Es ist echt schön.
Also, sein Herz macht einen
Hüpfer. Ja, es ist, keine Ahnung. Die Freude bei diesem Film, die ist halt auch langsam nicht mehr in Worte zu kleiden. Wenn ihr das so ein bisschen erleben oder nachfühlen wollt, dann könnt ihr euch alle bisherigen 43 Folgen nochmal anhören. Wir so ziemlich in jeder Folge, glaube ich, war ein bisschen was über den Film auch zu besprechen hatten. Und hier hat gerade irgendwas gegen die Tür geknallt. Ja. Mhm. Timo, ey, du bist auch heute echt, weiß ich nicht, irgendwie so überraschungsresistent.
Mhm.
Okay. Kommen wir zum Thema der Woche. Hinter uns bringen, die Sendung, wo du so viel Bock hast. Also, Thema der Woche.
Ich hab immer Bock.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Thema der Woche. Ja, wir feiern großes Jubiläum. Wir sind dafür 2 Tage zu spät dran. Aber das ist halt dem Veröffentlichungsrhythmus dieses Podcasts geschuldet.
Jein, 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 jein. Wir sind 2 Tage zu spät dran.
Gerade irritiert.
Aber auch nicht. Da sage ich gleich. Fahre doch fort.
Weißt du, da fährt er mir hier voll in die Parade und dann kommt man dieses Jahr, dann fahre doch fort. Weißt du, und dann stehe ich hier immer doof da. Danke, Timo.
Also du hast ja recht. Der Danny hat recht gehabt. Ja, also ich bin. bin ihm nicht ins Wort gefahren, um darauf hinzuweisen, nein, der hat nicht recht, sondern er hat recht. Aber persönlich für mich eben auch nicht, aber da komme ich dann gleich zu.
Wow. Ja, denn am 11. Januar 1990 startete in Deutschland der wunderbare Film Ghostbusters 2 in den Kinos. Und wir haben ja über Ghostbusters 2 schon mal gesprochen in unserer Folge 3. Wer die noch nicht gehört hat, sollte sie sich jetzt vorher noch mal anhören. Und wir haben uns gedacht, zum Jubiläum blicken wir noch mal auf diesen Film zurück und stricken das Thema einfach noch mal ein bisschen weiter, was uns noch so dazu einfällt.
Ja. So, als allererstes, ihr lieben Leute, das ist jetzt schon eine Stunde her, dass ihr das gehört habt, aber einleitend in diese Sendung habt ihr die Tonspur eines deutschen Trailers gehört und ihr seid die allerersten, die diesen Trailer gehört haben. Leider konntet ihr nicht sehen, weil wir immer noch nur ein Audio-Podcast sind. Danny, wann ändern wir das mal?
Gar nicht.
keiner von uns hat Lust, sich die Haare zu kämmen.
Richtig.
Bevor wir so einen Podcast machen.
So ist es, ja.
Ich finde das immer so schön, wenn ich mir Podcasts angucken kann und die Leute sitzen da an Tischen und im Hintergrund stehen drei Funko-Pop-Figuren, weil man ist ja Nerd-Podcast.
Naja,
und ja, aber leider, nee, ich habe im Hintergrund nur den Schreibtisch von meiner Freundin. Das ist irgendwie nicht so ansehnlich.
Na toll,
Timo. Ah, Cosplay-Schreibtische sind nicht so. Egal, ich schweife ja ab.
Ein bisschen.
Man muss die Sendezeit voll kriegen. Auf jeden Fall, es gibt einen deutschen Trailer zu Ghostbusters 2 schon seit 2-3 Jahren im Internet, auf YouTube und so. Der ist schon ganz interessant, weil er sich minimal in der Synchronisation unterscheidet von dem, was wir im Film hören. Und den ihr Anfang dieser Sendung hier gehört habt, der ist nochmal ein wenig spezieller. Der ist halt, das ist der Trailer A, der ganz früh entstanden ist. Und ja, der eine oder andere wird das sagen, was ist denn der jetzt so Tolles dran? Aber wir waren damals total fasziniert davon, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, weil Peter solche Sachen sagt, zieh die Bäuche ein, Jungs, wir sind die Ghostbusters und nicht die Geisterjäger. Und das hat so einen Kuriositätsfaktor gehabt. Und ich habe einen Bekannten. Ich werde keinen Namen nennen, weil das soll ich nicht tun. Aber der hat die Möglichkeit, das habe ich auch schon mal erzählt, die Filme in 35 mm zu sehen. Der hat tatsächlich noch die Originalfilme, so wie sie im Kino liefen, auf Filmrollen. Deswegen kam ich in den Genuss, die Filme tatsächlich ein, zwei Mal ja, auf richtiger Filmrolle zu bekommen.
Herrlich.
Wir hatten ja tatsächlich auch ein paar Kinonächte organisiert, aber da diese Filmrollen offiziell nicht mehr existieren, sind sie da im Kino immer von DVD oder Blu-ray gekommen. Ja, und das war natürlich nicht dasselbe, aber bei diesem Bekannten, der ein kleines Kino hatte, privat, der hat das halt irgendwie auf Filmrolle vorgeführt und das hatte diesen Charme gehabt, den Charme, von dem ich auch spreche, wenn ich mir eine Schallplatte anhöre und es knackt vielleicht mal ein bisschen und so. Und dann hast du halt gesehen, okay, da war mal eine Klebestelle und da zieht sich so ein Streifen durchs Bild. Also nicht perfekt, aber charmant und original. Und ganz toll. Ist auch die Dolby, ich schweife ab. Auf jeden Fall hat er halt auch so ein paar Trailer bekommen. Und diese Trailer gab es nirgendwo, die gibt es auch nicht im Internet. Und ja, ich bin ein Glücklicher und hatte da Zugang zu. Und ich habe den zugespielt bekommen, eine Woche nachdem wir unsere Ghostbusters 2-Sendung im letzten Jahr aufgenommen hatten. Leider ein Stückel zu spät, aber da wir jetzt nochmal zu dem Thema zurückkommen, dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und jetzt könnt ihr euch den mal anhören.
Jawohl.
Ist nichts Besonderes, aber es ist so ein kleines Kuriositätsding.
Eine kleine Perle.
Eine kleine Perle, ja.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir haben ja schon in der dritten Folge über den Film gesprochen, wobei wir eigentlich mehr, das fiel mir jetzt im Nachhinein nochmal auf, mehr über dieses kuriose frühere Drehbuch gesprochen haben und dann Vergleiche zum fertigen Film angestellt haben. Und ich fand es rückblickend, ich weiß nicht, wie die Zuhörer darüber denken, aber ich hatte das Gefühl, dass wir den Film leider ein bisschen zu negativ besprochen haben, was mir im Nachgang total leid tut.
Wenn du, du bist, ja, du wenn bist du, heute wenn irgendwie... Du nicht-
irgendwie lustig. Ich weiß nicht.
Ja, Danny, wenn man nicht reinsprechen will, aber zustimmen möchte.
Okay. Mhm. Das klingt bei dir aber auch immer total enthusiastisch, Herr Dr. Sprengler.
Hm.
Ja, jedenfalls, also ich fand es halt im Nachgang einfach total schade, weil der Film doch ein bisschen zu negativ weggekommen ist und wir über den ersten halt so geschwärmt haben. Und ich immer noch so Phasen habe, wo ich den zweiten doch lieber gucke als den ersten. Und mir ist was bewusst geworden, als ich den Film jetzt vor 2 Tagen mal wieder geguckt habe. Soll ich das hier erzählen?
Ja, erzähl. Ja, du hast mich ja schon angeteasert, privaterweise.
Genau.
Aber hast nicht verraten, um
was es geht. Eine Sache, die mir nie so richtig bewusst gewesen ist. Wir haben ja in der Folge 3 gesagt, dass der Film halt so relativ stur die Struktur vom ersten Ghostbusters kopiert, was ja per se auch stimmt. Aber darüber hinaus hat der Film einfach so viele Unterschiede zum ersten Film, bei denen ich echt jetzt mal sagen muss, das gibt mir doch so viel Grund, auch mal das hervorzuheben und da auch mal zu sagen, der unterscheidet sich doch so klar vom ersten Film. Und zwar finde ich, dass der einfach mit den Charakteren viel, viel mehr macht. Es wird ja mal gesagt, dass Ghostbusters 1 eigentlich der Film ist, wo die Chemie der Schauspieler und die Beziehung zueinander und so und die Charaktere im Vordergrund stehen. Das würde ich bei Ghostbusters 2 noch viel mehr in den Vordergrund stellen wollen. Also speziell, wo es am allermeisten auffällt, finde ich, ist Peter. Weil Peter einfach in dem Film viel mehr Menschlichkeit zeigt, er viel, viel mehr seinen Gefühlen nachgibt, er kümmert sich um das Kind von Dana, obwohl es nicht seins ist. Also ich finde, der ist einfach seit dem ersten Film so gewachsen charakterlich. Natürlich ist er immer noch hier und da der Sprücheklopfer und so, das ist halt sein Charakter, aber ich finde, Peter hat so eine Wandlung durchgemacht und ich finde das so schön, dass er auch in diesem Film einfach auch so ein bisschen glänzen kann und so viel Raum für sich hat. Und da kann ich Bill Murray nicht verstehen, wenn er sagt, dass er mit dem Film da nicht zufrieden war, weil ich finde, gerade seine Rolle da noch viel mehr glänzen kann.
Er wird ein familiärer Schmusekater. Ausgerechnet Bill Murray wird gezähmt in dem Film.
Ja.
Und wird ein Familienmensch.
Ich finde das schön, einfach diese Entwicklung.
Ist auch richtig. Ja, absolut. Das lustigerweise war das wohl so, dass ursprünglich noch viel mehr in der Richtung geplant war. Das habe ich gelesen, das stand nämlich in dem Visual History. Da stand drin, dass sie in einer früheren Version oder ursprünglich vorgehabt hätten, dass sie wirklich komplett die Konzentration der Geschichte auf diese Beziehung zwischen Dana und Peter gelegt wird und Bill Murray dann irgendwann gesagt hat, und das finde ich auch, da ziehe ich meinen Hut vor, ja, aber wozu wollen wir den dann Ghostbusters nennen, wenn die anderen kaum Auftritte haben?
Ja, wo er recht hat.
Ja. Ja, aber das ist tatsächlich auch richtig. Er ist ja derjenige gewesen, der immer über diesen zweiten Teil hergezogen ist. Und Aykroyd und Ivan Reitman, die haben immer gesagt, der hatte auch ganz viel schöne Sachen, gerade die Sachen mit Peter und dem Baby und der Beziehung und so. Und das, ja, das ist, ja. Da wären wunderschöne familiäre Werte. Da geht es eigentlich um den Erhalt und den Schutz der Familie.
Was ja durchaus schon eine kleine Brücke fast schon schlägt, jetzt so rückblickend, wenn man jetzt den neuen Film in Betracht zieht, weil ja auch bei Ghostbusters 2 schon so im Kleinen dieses Familiending schon so ein bisschen mehr Thema war.
Ja, deswegen fand ich ja die negativen Kritiken lustig, als die ersten geschrieben hatten zu dem neuen Film. Ja, scheiße, da geht's um eine alleinerziehende Mutter. Das ist doch was, das ist ja kein Ghostbusters-Film. Ja, da guck mal Ghostbusters 2 an, da geht's um eine alleinerziehende Mutter. Ja.
Aber da siehst du mal, wie seltsam der Film anscheinend von manchen Leuten wahrgenommen wird. Ich frage mich da aber auch, sind das Leute, die den Film vielleicht das letzte Mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren gesehen haben oder so und danach nie wieder und sich falsch erinnern? Keine Ahnung.
Das Problem bei solchen Internetdiskussionen ist auch, dass jeder mitmischt.
Ja, ja.
Und alle haben verschiedene. Da ist derjenige dabei, der den Film jeden Tag guckt seit 30 Jahren und einer, der dann vielleicht vor 30 Jahren einmal gesehen hat. Und die unterhalten sich miteinander. Ja, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Am besten unterhält man sich mit Filmen, mit Leuten, die man kennt und persönlich sieht oder so wie wir das hier
machen. Ja, herrlich, genau. So. Jeder sollte einen Podcast zu seinem Lieblingsthema machen.
Ja, finde ich auch.
Also, ja, wirklich. Ich finde das schön.
Der Film ist im besten Sinne konservativ, was dieses Familiäre angeht und so. Da ist wirklich eine Bedrohung von außen und diese Familie wird geschützt. Ja,
genau. Und ich finde aber auch, dass die anderen Figuren durchaus ein bisschen Entwicklungen durchlebt haben oder sich verändert haben. Ich meine, guck dir zum Beispiel Spengler an. Spengler, der auf einmal zwischendurch auch mal zu einem guten Gag tendiert und dann verschmitzt lächelt. Mhm. Das sind so Sachen, das sind so Gefühlsregungen bei ihm, die man halt im ersten Film nicht so beobachtet hat. Da hat er natürlich auch hin und wieder mal einen guten One-Liner gehabt, aber dieses sich darüber freuen, selber so einen guten Witz gemacht zu haben. Das größte Beispiel ist für mich diese Szene im Gerichtssaal, wo sie die Scolari-Brüder fangen und als sie die Protonenwerfer einschalten, dieses Du, Ray und er dann Egon! Dieses Grinsen dazu, das ist einfach Comedy-Gold.
Ja, und dann der Blick von Peter noch dazu. So.
Hä? Ich finde auch diese Szene schön, das wirkt ja auch total improvisiert, als hätte man wirklich die Kamera weiterlaufen lassen und gesagt, lass uns das in den Film reinnehmen. Nachdem Peter dann wirklich erfolglos versucht hat, ich glaube, ist es Nunzio Scolari, der Dickere? Und den ich gefangen hat und er dann so losschreit und dann gucken sie sich an und dann fangen sie doch alle an so doof zu lachen. Und das ist irgendwie wirklich, das wirkt wie so ein Outtake und ich finde das total schön, dass man sowas im Film lässt.
Ich glaube, das ist aber echt so. Das ist, also ich glaube, das gehörte zu dem Film dazu.
Aber ich finde es wirkt super natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der beste. Das finde ich auch schön, dass sie es nicht übersetzt haben in der deutschen Version.
Ja, stimmt. Die Lache von Ray, also das ist absolut geil. Wirklich, ich liebe seine Lache.
Die drei Spinner. Wirklich. Aber schön, das zeigt sich auch wieder, was die für eine tolle Chemie miteinander haben.
Total, ja, finde ich.
Großartig. Und ich finde, ich fand immer, mit Egon, den haben sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr gehen lassen. Das ist ja schon ein Kontrast zum ersten, fand ich immer. Dieses Verschmitzte und dann lacht er und am Ende, hau drauf, Mama, in der Freiheitsstatue. Und ja, er hat ja schon eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe mich gefragt, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Aber jetzt hilft es mir, ehrlich gesagt, wenn es darum geht, dass er halt irgendwie eine Familie am Start hat auf einmal. Ja. Und alle so, ja, das geht doch gar nicht, weil alle diesen Egon aus dem ersten Teil im Kopf haben, diesen komplett nüchternen, der damit nichts am Hut hat. Aber im zweiten ist Egon ein Schelm. Gibt's ja auch dieses kurze Gespräch da in Rays Buchladen, ja, hier diese jungen Hühner, die sind doch ganz scharf auf deinen großen Schädel. Und er sagt, ja, die interessieren sich mehr für meinen Epididymis.
Das ist auch so eine schöne Szene, wirklich.
Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, Vorder- oder Hinterhoden oder so heißt das.
Ja, genau.
der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Und später, ja, du schläfst aber nicht mit ihm, oder? Ray. Und alle gucken Egon an.
Was ist mit den kinetischen Tests? Aber man muss auch mal sich immer noch bewusst machen, wie viele Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Film liegen. Also halt auch in der Story. Es sind 5 Jahre. Und man muss sich doch nur mal selber überlegen, wie war man denn selber vor 5 Jahren noch und wie hat man sich vielleicht in 5 Jahren verändert? Also wenn ich mich als Beispiel nehme, ich beobachte jetzt so nach einem Jahr irgendwie schon teilweise Wandlungen an mir, wo ich mir denke, vor einem Jahr hätte ich das noch nicht so gemacht oder da wäre ich noch nicht so gewesen, ich hätte noch nicht so und so auf eine Situation reagiert. Also ein Mensch entwickelt sich ja immer. Und das, finde ich, macht Ghostbusters 2 für mich aber auch irgendwie ein bisschen Also ich möchte den Kultstatus vom ersten auch nicht kaputt reden. Also nicht, dass das jetzt ja falsch verstanden wird. Ich liebe den ersten, wirklich. Da geht, der hat auch einfach einen Status, den kann man nicht brechen. Aber Ghostbusters 2 macht es mir leichter, einfach so mit diesen Figuren auch so ein bisschen mitzufühlen, weil sie mir viel wärmer präsentiert werden und mir auch gezeigt wird, guck mal, die haben in 5 Jahren auch was erlebt und haben eine Wandlung durchgemacht. Und natürlich sind sie immer noch die gleichen Figuren, aber es hat sich was verändert und ich finde, das macht das auch total realistisch, dass eben 5 Jahre zwischen dem ersten oder der Story des ersten und des zweiten Films liegen.
Es ist ja auch traurig, wenn man sich nicht entwickelt. Also wenn man auf sich vor 5 Jahren zurückblickt und feststellt, eigentlich bin ich austauschbar. Also ich könnte jetzt auch in die 5 Jahre zurückgehen und mein damaliges Ich geht jetzt in die jetzige Gegenwart und es wird niemandem auffallen. Das wäre sehr traurig. Ich glaube, das ist bei vielen so tatsächlich. Die erreichen irgendwie bis ins Alter und dann gibt's da irgendwie Stagnation.
Ja, genau.
Aber wenn ich mich so zurückerinnere, so vor 5 Jahren, da war ich in einer ganz anderen Phase. Und nochmal 5 Jahre zurück war ich nochmal woanders. Ja, und zum Glück kann ich, glaube ich, sagen, dass ich jetzt so, ja, am reinsten mit mir bin. Und das merkst du auch in Ghostbusters 2. Natürlich sind die alle ein bisschen anders. Und das ist aber so, die 5 Jahre sind die jetzt, also die 3 Ghostbusters sind ja anscheinend schon länger befreundet gewesen, vor dem ersten Teil schon. Aber wenn du dann irgendwie so eine gemeinsame Unternehmung dann halt auf die Beine stellst und jeden Tag miteinander zu tun hast und so eine Dynamik entwickelst halt und so, und dann, das beeinflusst einen schon.
Ja, klar. Ne?
Das ist, ich meine, ich war vor 20 Jahren, ich war sehr, sehr, sehr in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit war ich sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend, und dann irgendwann meine Zeit kam, als ich dann ein junger Erwachsener war, und dann habe ich dann, ja, Freunde gefunden, die hatten selbe Interessen oder ähnliche Interessen, und dann hat man halt auch mal Dinge miteinander unternommen oder so, und dann wurde man jemand anders oder hat man sich von der Stelle bewegt. Und genau so kann ich mir das halt auch erklären, dass Peter auf einmal halt nicht mehr diese Naturgewalt ist halt irgendwie, der nicht in so eine Beziehung reinpasst oder sich vielleicht schwer tut, sondern dass der dann irgendwie auch dann mal einen Schritt macht.
Ja, genau.
Ja, das heißt ja nicht, dass er weniger witzig ist oder weniger Peter.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen, der hat immer noch genug gute Sprüche drauf und hat seine zynischen Momente und so. Hieß er nicht auch Vigo der Penner? Ich meine, gibt immer noch so viele gute Lines von Bill Murray, und das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch.
Und richtig. Und Egan hat sich ein bisschen von der Stelle bewegt. Ray kommt mir ein bisschen abgeklärter vor als im ersten Teil, wo er im ersten Teil wirklich nur ein großes Kind ist. Und im zweiten ist er, ja, so ein routiniertes Kind, würde ich sagen. Ja. Keine Ahnung. Er ist schon, ja. Und Winston hat sich rasiert.
Also, die größte Veränderung bei Winston, hat sich rasiert.
Ja, ich hätte natürlich Winston noch mal eine größere Entwicklung gegönnt.
Ja.
Aber Ernie Hudson selbst hat immer gesagt, ja, wo sehen Sie denn Ihre Figur jetzt? Und er hat gemeint, im ersten war ich eine Aushilfe, im zweiten sind es meine Freunde. Da ist er ein Ghostbuster.
Ich sehe das aber genauso. Also ich finde schon, dass er mehr im Team ist. Also er wirkt wirklich, als wenn er jetzt dazugehört. Also er hat so eine natürliche Chemie mit den anderen dreien, was halt im ersten Film, dadurch, dass er später dazu stößt, noch nicht gegeben war.
Es ist natürlich schade, dass er in dem Gerichtssaal da nicht dabei ist. Das wirklich, da gibt es keine gute Erklärung für, weil er auch im Publikum zu sehen ist.
Aber es macht ja Sinn innerhalb der Story, wenn die anderen drei da beteiligt waren und da ein Loch in die Straße gebohrt haben, warum sollte er dann auch angeklagt sein? Er war ja nicht dran beteiligt.
Ja, aber er ist im Gerichtssaal gewesen, als es passiert ist. Und er ist dann wohl raus mit den anderen. Ich finde es halt nur für Ernie Hudson schade halt. Ich hätte Winston gehört für mich dazu. Aber er ist zumindest von ganz am Anfang dabei. Er kommt ja direkt nach dem Titellied.
Stimmt.
Ja, da ist er dabei. Und auch später, als die dann so gemeinsame Szenen haben, als sie sich da so unterhalten und mit dem Toaster rumspielen und so, da ist er halt fest integriert.
Ja, ich finde das total schön. Also
er steht nicht mehr dabei und denkt sich so seinen Teil, sondern er ist halt mit ein Stück weit. So wie er dann halt auch in der Serie schon vorher dann etabliert wurde.
Genau.
Und so. Ja, Sehr schön.
Ghostbusters. Muscle Man.
Das ist, ja, wir haben das tatsächlich in der ersten Sendung ein bisschen zu negativ. Da ging es aber auch darum, dass man das mal auch wirklich dann zeigt, dass man das möglichst objektiv betrachtet und dass man kann aber auch mal sagen, finde ich obergeil. Für mich ist es ja sowieso so, das fing alles mit Ghostbusters 2 an. Deswegen habe ich ja vorhin Jein gesagt, dass du gesagt hast, wir sind ein bisschen zu spät dran, weil der Kinostart, wie gesagt, ist am 11. Und einige von uns hatten auch das Glück, den am 11. im Kino zu sehen. Robert, ganz stolz. Und leider waren wir ja damals in einem Alter, wo es auch noch immer auf die Eltern drauf ankam. Also bei mir ging es zumindest so. Und ich kam erst am 13. ins Kino. Und der 13. ist der Tag, an dem dieser Podcast released wird.
Ja, dann sind wir ja doch perfekt am Start hier. Ja. Sehr schön.
Ja, und bei mir ist es halt so, ich war ja nicht der allererste, sondern ich war erst der zweite. Ich habe die Zeichentrickserie auch dann erst die Monate später drauf entdeckt, weil wir einfach keinen Kabelanschluss hatten vorher. Das heißt, Ghostbusters 2 war meine allererste Begegnung damit. Ja. Und der 13. Januar 1990 war quasi der Tag, wo das mit meinem Fansein losging. Und das ist heute, wo ihr das hört, habe ich mein 30-jähriges Fan-Jubiläum. Und in dem 30-jährigen Jahr meines Fanseins kommt der neue Film raus. Da kommt alles zusammen. Das ist also sehr, sehr persönlich.
Herrlich.
Ich werde auch heute, an dem Tag, wo ihr das hört, wenn ihr das natürlich hört, wenn es rauskommt, dann werde ich auch Ghostbusters 2 gucken.
Yay! Ich auch nochmal vielleicht. Mal gucken.
Ja. Das ist, ach, ich weiß noch, großartig. Da ist man damals, ich weiß noch, wie das Plakat irgendwie im Kino hing. Damals haben sie sich noch ganz viel Mühe gegeben. Heute hängen sie einfach die Kinoplakate da rein und dann halt so einen Plan, wann's läuft. Damals haben sie sich noch Mühe gegeben. Da haben sie dann, du hast ja dieses Team, die stehen halt zu viert vor dem Ghostbusters 2 Logo. Und da haben sie das Poster hinten angepinnt und das Ghostbusters 2 Logo aber ausgeschnitten und dann vorne so an die Scheibe geklebt, dass es so ein bisschen nach vorne rauskommt, so ein 3D-Effekt hat, das weiß ich auch noch. Und irgendwie, das ist hängen geblieben. Ach, großartig. Und dann saß ich da in der, ich glaube, in der 17 Uhr Vorstellung. Das war, ich weiß noch, meine Eltern waren bei meiner Oma, die hatte Geburtstag gehabt an dem Tag und die haben mich vorher da abgeliefert und mich dann später wieder abgeholt und ich war so geflasht.
Zu Recht.
Ja. Großartig. Und die fanden ihn unheimlich, den Film. Unheimlich auch, ja. Es hat doch gut gewirkt.
Ja, das ist ja was wir auch schon in der dritten Folge festgestellt haben, dass es ja durchaus tonal so ein paar Unterschiede zum ersten gibt. Das hat so auf der einen Seite manches ein bisschen cartooniger gestaltet, so ein bisschen bunter. Aber gleichzeitig immer so Sachen wie diese aufgespießten Köpfe in der U-Bahn, das sind ja echt richtig krasse Horrormomente, die finde ich fast schon so ein bisschen auch im Bruch sind vom Stil.
Absolut. Und ich finde natürlich Goza total cool, weil er ist eine Gottheit und er hat diese Terrorhunde und einen Tempel und so und ist halt quasi super mächtig. Aber unheimlicher finde ich Vigo.
Finde ich auch.
Weil der ist halt auch, erstens ist er den ganzen Film über schon präsent und du ahnst schon, worauf es hinausläuft. Und das sind ja auch einfach Eindrücke, die, gut, ich meine, ich grusel mich jetzt nicht mehr vor dem Vigo, aber man erinnert sich an Gefühle, die man hatte. Das ist irgendwie das Schönste an Ghostbusters 2, weil es meine früheste Erinnerung ist und dann natürlich auch nochmal so einen zusätzlichen Impact hatte, dadurch, dass ich es im Kino gesehen habe. Ja, den ersten habe ich ja damals nur im Fernsehen gesehen, den habe ich dann auf Video irgendwann bekommen. Aber den zweiten habe ich im Kino gesehen und das hatte natürlich so einen Event-Charakter und dann hast du dann, wenn der Kopf da so rauskam und oder er hat so diese Miene verzogen, als Dana so sich umguckt. Und ich fand den super unheimlich und der ist halt präsent und der hat dann so ein bisschen mehr, also Goza taucht am Ende vom ersten Teil auf, einfach nur als, weil irgendwann muss ja ein Endgegner auftauchen quasi. Und dann ist es das jugoslawische Supermodel. Aber Vigo, nee. Auf dem Berg der nackten Schädel, da saß ich aus einem Thron aus Blut. Geile Leistung, Alter. Thron aus Blut.
Ich.
Finde ich auch so toll. Du kannst diese Vigo-Sätze kannst du nehmen und dann legst du da Heavy Metal drunter. Funktioniert ja, hervorragend.
Ja. Ja, ich finde aber auch Vigo einfach auch gruseliger, weil er eben auch mit so einer, ein bisschen mit so einem klassischen Horrorelement spielt. Denn dieses, dass man sich von einem Bild beobachtet fühlt, also von einem Porträt oder so, das ist ja, ja nun mal was, was man in der Realität auch erlebt. Also, dass man manchmal das Gefühl hat, bei manchen Porträts, die Augen folgen einem und so. Und richtig, das finde ich halt schön, weil das diese kleine Urangst nimmt und das einfach in so einen Bösewicht transferiert, der dann aber auch gut funktioniert. Und wie du schon sagst, der ist halt immer präsent. Man sieht dieses Bild schon sehr früh und man ahnt schon, dass das ist irgendwie komisch, da stimmt irgendwas nicht mit. Und dann hast du den Janosch, der halt auch irgendwie dem Film einen absoluten fetten Pluspunkt gibt, finde ich. Also ich finde Peter McNichol einfach herrlich in dem Film.
Der ist der Beste, ja klar.
Mir fällt mal wieder auf, im Original mit diesem, also der deutsche Synchronsprecher macht seinen Job auch gut. Ich sag nur, ein Fussel, weißes Fussel, meine Lieblingsstelle im Deutschen. Aber im Original macht er mit diesem Akzent einfach viel mehr und das klingt so abgefahren.
Ja. Ich habe ein Interview gesehen mit Peter McNichol und das war ja sein Vorschlag, dass er den quasi zum Landsmann von Vigo macht, weil er das lustig fand. Ist auch lustig, dass Vigo akzentfreier Deutsch bzw. Englisch spricht als Janosch.
Er ist ja auch tot, ne?
Ja, klar, dann hat man automatisch dann den Übersetzer mit eingebaut. Und Peter McNichol hat gesagt, er hat halt erst versucht, dieses Rumänische zu kopieren. Aber irgendwie so richtig hat ihm das nicht gefallen und hat er was Eigenes entworfen quasi. Hat er so seine Vorstellung von, also den Realismusanspruch über Bord und einfach so, wie würden sich die Leute vorstellen, dass ich reden würde. Und so habe ich es dann probiert. Viel besser. Und dann ist er in, ich glaube, ins rumänische Tourismusbüro gegangen. In USA und hat sich irgendwie erkundigt nach dem Weg oder so und ist nicht aufgefallen und da hat er sich bestätigt gefühlt.
Wie geil ist das denn?
Ja. Super. Er hat gemeint, ich bin da rein mit meinem Janosch-Akzent, die haben alle akzentfrei Englisch gesprochen und das hat aber keiner in Frage gestellt.
Ach, das ist so schön, wirklich. Es ist auch wirklich eine tolle Figur. Also ich finde den, also der trägt wirklich in den Szenen, in denen er zu sehen ist, finde ich, ist er immer so ein tragendes Element. Also ich finde den super. Den gucke ich mir auch nicht langweilig irgendwie. Das ist herrlich. Mm-mm. Ich finde den Schauspieler eh toll, aber in dem Film einfach wunderbar.
Seien Sie froh, dass ich das nicht gebissen werde von der Bettwanze.
Ja, schön. Alles, was sie machen, ist schlecht. Ich nur will, dass sie wissen. Das ist auch so voll Arsch manchmal, aber toll irgendwie. Ich finde auch besonders schön, ist eine Szene, die mir erst sehr viel später so richtig bewusst aufgefallen ist irgendwie oder ein Detail in der Szene. Als Peter Dana im Museum besucht zum ersten Mal und dann kommt Janosch dazu und dann gibt er ihm noch wirklich so mega schmuckig die Hand, sage ich mal, ne?
Ja, so wie kalter, toter Fisch. Und
wie Bill Murray sich dann so die Hand am Pullover abwischt, finde ich so toll. Das hat mich mal so dran erinnert. Wenn mir so im Job auch jemand so lasch die Hand gibt, das fühlt sich so unangenehm an. Mir geht das auch mal so. Ich möchte dann auch gerne so die Hand abwischen und so abwertend gucken wie Bill Murray. Aber ich verkneif's mir. Wunderschöne Szene. Ich liebe
es. Ich mag Janosch auch. Ist auch dieses alles, was sie machen, ist mir, das ist irgendwie so von der Art her total genial. Ich erkenne da so einen abgehobenen Künstler drin, der vielleicht nicht ganz wirklich Sinn hat für, also Empathie und halt irgendwie vielleicht auf seinem Gebiet total brillant ist, auch was versteht von seinem Kram, aber halt nicht jemand ist, mit dem man irgendwie gerne Zeit verbringen möchte.
Sie wissen, soll ich hier reinkommen vielleicht?
Kommen vielleicht.
In Ordnung. Ach, wunderschön. Aber wie gesagt, ich finde, der deutsche Synchronsprecher macht seinen Job auch echt gut. Also
ja, das ist sehr schön. Wunderbar gemacht alles. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber der war auch gut. Nee, und mit Vigo nochmal, Ivan Reitman hat irgendwann gesagt, weil die ja auch öfter mal eingegangen sind auf die Schwächen des Films und so, und dann hat er halt gesagt, dass das mit Peter und dem Baby, das findet er zum Beispiel sehr cool. Den letzten Akt würde er sich eingestehen, den hätten sie vielleicht nicht ganz so schön hinbekommen. Ja. Und er hat auch gesagt, das mit dem Bild war vielleicht ein bisschen zu wenig im Vergleich zum ersten Teil. Das sehe ich gar nicht so. Wie gesagt, weil mir das super gefällt und ich finde das toll. Ich fand das Ambiente toll mit dem Manhattan Museum of Art. Also das wirkt schon richtig, richtig gut. Das ist
Film.
Ja. Und ich, ja?
Nee, sag.
Nein, sag.
Nein, sag. Nein, gut. Nein, leg du
nein.
auf.
Nein. Leg du auf. Okay.
Nein, ich finde, dass das Finale grundsätzlich mit dem Setting und so, das ist richtig toll inszeniert, noch mit der Freiheitsstatue, auch wenn man jetzt sagt, ja, jetzt hat man wieder nach dem Marshmallow-Mann irgendwie was Großes gebraucht, was durch die Stadt läuft. Ja, mag sein, dass man das kopiert hat. Finde ich aber trotzdem einfach ein Gänsehaut-Moment. Und allein die Szene, wo die Statue am Museum ankommt und dann kommt die Stelle mit Hau drauf, Mama, ne? Und dann haut die Statue auf dieses Dach drauf und der Janosch, der dann schreit, geh weg! Und das ist einfach so ein geiler Moment, wie die Ghostbusters dann an den Seilen so runtergehangelt kommen und diese heroische Musik dazu ist so geil, wirklich, ich liebe das. Ich finde nur, dass der Schluss viel zu schnell abgehakt ist.
Ja, und den haben sie noch nachbearbeitet, weil es noch schneller ging.
Ja, in dem Roman, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch in der Folge 3, in dem Roman von Ed Neher.
Das war ja im Film auch so ursprünglich. Die haben dann noch nachgedreht. Ja, aber
das ist doch auch irgendwie, wie kann man denn ein Finale so schnell auf zwei Seiten abhaken? Das geht doch nicht. Die bauen diesen Bösewicht die ganze Zeit auf und dann so auf wieder.
Ja, das habe ich aber öfter gehört, dass Ivan Reitman jetzt an diesen Effekte-Kram nicht so wirklich interessiert war. Dem ging es um den Humor und die Figuren. Und dann wollte er sich da nicht lange aufhalten. Und dann ist es ihm erst im Nachhinein aufgefallen, nee, Moment, da fehlt ja irgendwie noch was. Das fühlt sich noch nicht ganz gut an. Ja, nee, das ist, muss man vielleicht für die Hörer, die da jetzt nicht im Bilde sind, nochmal sagen. Also im ursprünglichen Gedanken schießen sie dann einfach auf das Bild und es schwappt dann weg und dann kommt dieses andere Bild darunter hervor.
Ja.
Und dann haben sie das nochmal mit Ray eingebaut, der dann besessen ist und so.
Ja, auch dieses, wie sie dann auf dem Boden liegen und sowas, ne, und gelähmt sind, das kommt ja auch teilweise nicht vor, glaube ich, ne, oder zumindest nur ganz kurz.
Nee, das geht relativ schnell alles. Es ist, wäre zu unspektakulär gewesen.
Also ich.
So ist es.
Ja, okay. Es ist schon schöner im Vergleich zur vorherigen Idee, aber man hätte trotzdem immer noch mehr draus machen können. Also mir ist das irgendwie. Nach dieser Bedrohung passiert mir da irgendwie zu wenig. Ich finde auch, man hätte zum Schluss noch aus diesem Schleimthema noch mehr rausholen können. Weiß ich nicht, das ist mir irgendwie. Der Schleim, der eigentlich die ganze Zeit eine Bedrohung ist und die Stadt terrorisiert und eigentlich passiert mit dem am Schluss nicht mehr viel. Das fand ich irgendwie, oder finde ich jetzt so rückblickend irgendwie mit so das Negativste am Film.
Ja, das ist halt, ein paar Schwachpunkte gibt es schon. Also auch, warum fliegt der Schleim so märchenhaft am Ende in den Himmel weg?
Ja. Märchenhaft. Oh. So ungefähr.
Ja, warum? Wo fliegt der hin? Und ist deswegen ein Flugzeug Bruch gelandet, auch schon.
Ja, das wird dann wahrscheinlich im nächsten Film eine Rolle spielen.
Ja, 30 Jahre später. Könnt ihr euch noch an den Flugzeugabsturz erinnern? Der Pilot nichts mehr sehen konnte, weil die ganzen Schleimbatzer da irgendwie auf einmal im Himmel waren.
Ja, das war dann der Vater von den Kindern.
Ja, genau. Exakt. Der Vater von den Kindern. Das haut chronologisch nicht hin.
Das fiel mir dann auch hinterher auf.
Ich habe was ganz Spezielles vorgesehen hier für diese Podcast-Folge. Das habe ich mir extra aufgespart. Ursprünglich wollte ich es letztes Mal schon machen, aber ich mache es jetzt. Was jetzt natürlich wieder besonders schade ist, weil wir nur, wie gesagt, ein Audio-Podcast sind. Aber ich habe ja hier die Vigo-Action-Figur von Mattel.
Ui!
Und ich dachte, ich unboxe die jetzt live hier im Podcast.
Du geiler Typ! Ja, bitte. Ich finde sowas super.
Hab keiner was davon, außer ich. Aber ich versuche, meine Gefühle und meine Gedanken mitzuteilen. Okay. So gut
das heißt, möglich. Ich halte mich jetzt zurück und überlasse dir das Feld.
Nee, wir können uns ruhig weiter unterhalten.
Nein, aber das ist doch, ich will das doch auch mitkriegen.
Schon mal interessant, also ein bisschen schade ist es, weil das ist so eine der Figuren, die in der Packung noch mit am besten aussehen, weil er wirklich so mittig platziert ist und den linken Arm hält er so hoch und hat eine Faust geballt. Ja, wer erinnert sich nicht an die Szene im Film, als Vigo mit der Faust droht und eine Kneipenschlägerei anfängt?
Schau dir auf die Fresse, Wenkman!
Immer mitten in die Fresse rein.
Ich hab keine Melone auf Mist. Malz.
Mist, wieder GEMA-Gebühren. Können wir das Video nicht monetarisieren? Es ist interessant, ich habe ja auch den Diamond Select Vigo und da muss ich mal eine Lanze für Diamond Select brechen. Der gefällt mir viel besser, weil der sieht ein bisschen bulliger aus. Der hier hat irgendwie nicht wirklich die Likeness. Der hat sehr dunkle Augenringe. Also das sieht fast schon wie Lidschatten aus. Hätte ich jetzt von Vigo am wenigsten
erwartet. Bisschen weibisch, ha?
Ja, und er hat auch keine dunkelblonden Haare, sondern er hat graue Haare.
Okay. Seltsam. Das ist wahrscheinlich die Version kurz bevor er gestorben ist.
Kann sein, ja. Da hat er sich schon gemalt in das Bild. Ja, aber er sieht auch gar nicht besonders alt aus. Er sieht ein bisschen grantig aus. Er sieht nicht unbedingt wie Wilhelm von Homburg aus oder Norbert Gruppe, wie der Boxer hieß. Aber die geballte Faust verweist ja darauf. und von der Seite ist interessant, im Profil sieht sein Kopf so ein bisschen aus, der sieht ja wie ein Agro-Elf aus Herr der Ringe. Ach
du Scheiße.
Ein älterer Agro-Elrond.
Oh je.
So, und jetzt mache ich den mal auf. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil im Hintergrund, das hört ihr jetzt alle, im Hintergrund ist auch noch was.
Jetzt gleich an. Das klingt ein bisschen nach schwerer Arbeit, die du da verrichtest.
Ist so. Sieh mal.
Lass bitte die Figur ganz, ne? Nicht, dass du die jetzt auch kaputt machst.
Oh nein, die Figur!
Der schöne Boxer.
So, das Erste, was mir jetzt auffällt, was ich jetzt hier mal rausnehme, geht gar nicht raus, doch, ist so ein, Packung geschmeißen, ist so ein 3D-Bild. Oh, das ist schön, das haben sie schön gemacht. Je nachdem, wie man so drauf guckt, kennst du diese Bilder? Ist der Vigo in seinem Bild zu sehen oder
ach so, auch nicht? Achso, dieses, so ein Wackelbild.
Ja, richtig. Cool. Haben wir früher in der Mickey Mouse gehabt.
Aber die Qualität hier ist ein bisschen besser als in der Mickey Mouse?
Das weiß ich nicht. Mickey Mouse ist schon 40 Jahre her. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und auf der Rückseite ist da nochmal das Bild mit den vier Ghostbusters, mit den vier halblagischen Ghostbusters und dem Baby drauf.
Wie schön ist das denn?
Ja, das ist allerdings kein Wackelbild, das ist nur matt bedruckt.
Reicht ja auch.
Aber trotzdem schön, also mehr als ich jetzt erwartet hätte. Ich hatte die Figur ja schon mal vor Jahren, aber es ist wie gesagt auch eine Weile her, dass ich das ausgepackt habe. Nee, das sieht sehr schön aus. Was mir jetzt gerade auffällt, ist auf dem Wackelbild der Vigo, das ist der aus dem Videospiel. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Und zwar hat der Vigo im Videospiel seltsamerweise um seinen Kopf so eine Art Aura.
Ja, stimmt.
Ja. Das, wieso der die hat, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall das Bild daraus. Ja, sehr schön. Mal gucken, da muss ich einen Platz finden. So. Was haben wir dann hier? Ein Flyer. Ghostbusters available now for the first time on Blu-ray High Definition.
Mhm. Yay.
Cool. Und auf der anderen Seite Ghostbusters the Video Game. PlayStation, Nintendo DS, Blu-ray Disc, Xbox 360. Oh geil,
das muss ich mal holen.
Muss ich im Auge behalten, ja. Und da ist ein Bild drauf von der Wii-Version. Von den cartoonigeren Videospielfiguren. Gut. Mal wegschmeißen und dann holen wir den hier aus seiner Karte raus. Ach, Mattel, die haben es immer gut gemeint mit dem Verpacken von den Figuren. Die waren dann hinten nochmal fest mit irgendwelchen Gummibändern und so.
Mhm. Oh, ich hasse das immer bei Figuren, diese Drähte, die dann festhalten. Mhm.
Ja, da mag ich die Gummibänder lieber, die kann ich einfach durchschneiden. Ja. Und das ist aber wirklich, die sind so dermaßen gut verpackt, die muss man quasi aus der Plastik rausschneiden, um sie zu befreien. Okay.
Was? Aber man kann es sich sehr, sehr, sehr bildhaft vorstellen gerade.
Ja, ja, man kann hören, wie er aussieht.
Ja,
okay, und jetzt habe ich ihn. Beine sind ein bisschen schief, hat große Füße, hat er, aber ist noch ein großer Kerl.
Der hat große Füße?
Was ich schön finde an dem Vigo von Mattel ist, dass der tatsächlich ein bisschen größer ist als die Ghostbusters-Figuren. Und dadurch hat er auch so ein bisschen was Hünenhaftes. Das war nämlich bei Diamond Select zur Schale, der ist gleich groß.
Mhm. Ja, oder man holt sich halt die Mesco-Figürchen und holt sich dann den Dark Diamond Select Vigo, dann passt das auch wieder.
Ja, stimmt. Das passt auch wieder.
Siehst du?
Das stimmt. Wobei das ja die Ghostbusters 1 Figuren sind. Die haben die Ghostbusters 1.
Timo, das ist mir vollkommen.
Ja. Das ist dir gerade auch aufgefallen?
Mhm.
Oder ist dir gerade egal?
Das ist mir gerade egal. Nee. Aber da fällt mir ein, ich hätte gerne noch eine Mesco-Variante gehabt von den Ghostbusters 2 Uniform, also zumindest zum Wechseln vielleicht.
Ja, nee, nee, dann bringst du die Figuren komplett neu raus mit grauen Anzügen,
ja, schade.
Und darfst dann nochmal die 300 Euro bezahlen.
Schade.
sehr schön, okay, er steht jetzt nicht ganz so gut wie die Ghostbusters-Figuren, die ich zuletzt ausgepackt hatte, aber er steht gut. Ja. Ja. Die Details sind auch ganz schön. Gefallen mir sogar, glaube ich, ein klein bisschen besser als bei Diamond Select. Ja, Kauftipp.
Kauftipp?
Ja.
Für den Mattel jetzt oder für den
Ja, ist okay. Also, ja, die Likeness ist halt nicht so wirklich doll, aber ist eine okay Figur und zumindest kippt sie nicht um. Und die seine Rüstung, sein SM-Harnisch und alles hier ist schön.
Oh detailliert. Gott, ey, jetzt kriege ich Kopfkino von.
Das war ja damals alles wirklich so. Das ist ja.
Ja, aber weil du gerade SM gesagt hast und jetzt muss ich gerade dran denken, dass irgendwie Vigo und Janosch eine merkwürdige Liebesszene zusammen haben. In diesem Kerzenkreis.
Ja, aber Vigo wird ja Janoschs Sohn.
Ja, das macht ja nichts. Yes, command my lord!
Ja, wobei, also ich weiß nicht, ich will ja jetzt auch keinen historischen Schwachsinn erzählen, aber früher hat man es ja auch gerne in der Familie nicht so ernst genommen wie heute. Und gerade in den adligen Kreisen.
Ah, oh, Fibo, ich weiß, worauf das hinausläuft. Jetzt,
das ist die Game of Thrones Version von Ghostbusters 2.
The things I do for love.
Ja. Dann fällt mir ein, wie Vigo da Dana mal kurz anguckt im Film, als er so schelmisch grinst und dann die Miene wieder zurückzieht. Schon ein wenig frivol lüstern, möchte man meinen, obwohl sie dann später seine Mama werden soll. Aber egal.
Frivol lüstern.
Ja.
Ja, der Vigo, das ist schon so einer. Kleiner, so ein kleiner Bitches-Collector.
Bitches-Collector, lustig. Ich habe gestern so eine Doku gesehen, Leute, die Puppen lieben.
Ja, die habe ich auch gesehen, glaube ich. War das so eine WDR oder NDR oder so?
Ja. Mit der Mutti, die dann irgendwie diese Babypuppen hatte. Ja, genau, hatte.
Das habe ich auch letztens gesehen. Das ist ja witzig.
Und ja, habe ich gestern erst gesehen. Und der Typ, der lauter so realistische Liebespuppen.
Ja, der ist doch auch mit einer dann zum Strand gefahren und so.
Ich habe es nur zur Hälfte gesehen.
Ah, okay, ja.
Das fand ich so spannend, dass ich eingeschlafen bin.
Geil, ja, war auch mega interessant.
Aber jetzt, wo ich weiß, dass der mit ihr zum Strand ist, gucke ich mir den Rest auch nochmal an später.
Das lohnt sich. Er ist wirklich mit der Puppe zum Strand gefahren, mit so einem kleinen Strandwagen hinten dran und so. Und
Ja, ist doch schön, jeder nach eigenem Gusto.
Ja, ja. Du würdest mit deinen Actionfiguren fahren.
Ja, ganz recht. Ganz recht. Wobei ich habe auch eine Janine-Puppe, die ist grenzwertig. Aber egal.
Ja,
das kenne ich. Das sprengt hier den öffentlichen Rahmen.
Geht so, ja.
Denken sich die Leute, hey, was?
Was ist denn das?
Alles gut.
Ja, schön. Dann hatten wir jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich ein Live-Unboxing. Und ich frage mich, ob wir das nicht vielleicht öfter mal einbauen.
Ja, dann kauft ihr mal Figuren.
Schreibt es in die Kommentare. Also spätestens, wenn die neuen Figuren kommen, dann wird hier, glaube ich, ganz, ganz viel in der Sendung ausgepackt. Außerdem,
ja, das kann man machen.
Außerdem bekomme ich demnächst ja noch neue Figuren.
Ja?
Ja.
Ach, du meinst die Extreme Ghostbusters?
Richtig.
Die sind noch nicht da.
Die sind jetzt, glaube, der Zoll ist geklärt, Customs cleared. Und jetzt müssten die ja auch demnächst ankommen.
Ja gut, aber du kannst dich ja nicht zurückhalten. Das ist ja das Problem.
Ich kann es versuchen.
Ja, dann versuch's mal. Dann haben wir nächste Woche wieder ein Unboxing. Ich habe mir überlegt, ob ich meine Extreme Ghostbusters Knarre hier unboxe auch noch.
Ja, mach mal.
Aber ich glaube, ein Hören reicht, ein Unboxing-Hören reicht pro Sendung.
Pass auf, dann machen wir es so, du machst das nächste Mal mit deiner Knarre und ich packe meine Figuren dann schon vorher aus. Ist das ein Deal, oder?
Nee, ich hab die Knarre mal kurz draußen gehabt, die ist auch irgendwie in der Verpackung da irgendwie fest mit so Gummis und Drähten und so und hab's dann wieder in die Packung reingeschoben, weil ich im Moment da jetzt keinen schönen Platz gesehen habe. Muss ich mir noch einen ausdenken. Ja,
dann packst du die jetzt nächstes Mal raus.
Ja, oder auch nicht. Mal schauen.
Oder auch
nicht. Was mir einfällt, habe ich nämlich vorhin gesagt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Mich würde interessieren, und schreibt es uns doch diesmal in die Kommentare, mir ist es egal, schreibt es auf die Ghostbusters Deutschland-Seite, ist auch eine Kommentarfunktion, die wird so gut wie nie genutzt, das könnt ihr ruhig mal machen. Ihr könnt natürlich auch, wie gewohnt, auf Facebook kommentieren, auf der Ghostbusters Deutschland-Seite oder wenn ich es auf meinem Profil teile oder der Danny ist ja so lieb und teilt unsere Podcasts auch immer auf Podcast-Seiten.
Das ist richtig.
Also uns ist egal wohin, aber schreibt uns doch mal, wie habt ihr das damals erlebt, gerade weil das für mich halt auch was sehr, sehr Persönliches ist mit dem Ghostbusters 2 Kinostart in Deutschland, weil das der Start meines Fanseins war. Ich kannte ja Ghostbusters vorher schon und fand's interessant, aber da ging's dann erst richtig los. Wie habt ihr das erlebt? Also diejenigen, die das Glück hatten oder das Pech hatten, alt genug zu sein, das noch im Kino gesehen zu haben. Lasst mich das mal wissen. Und den Danny auch natürlich.
Ja, ich höre auch
zu. Weil wir immer interessiert sind an euren Erfahrungen.
So ist das.
Ja. Ja, Danny, und dann habe ich noch einen Punkt, und zwar hier, wie viel Ghostbusters 2 steckt in Ghostbusters Legacy?
Sehr gut, ich hätte es jetzt nämlich sogar vergessen. Dabei war das ja ein Punkt, der mir sogar wichtig war.
Ja, wir haben es ja schon mal angeschnitten,
locker. Ja, stimmt. Aber ich finde, das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, die momentan viel gestellt wird, weil wir ja von dem, was wir bisher wissen und den Trailer und so, wird ja ganz, ganz viel auf dem ersten Ghostbusters-Film aufgebaut. Aber der zweite scheint so ein bisschen außen vor zu sein, außer das Glas mit dem rosa Schleim, das wir im Trailer kurz sehen, wenn man das Frame für Frame anguckt. Aber ja, das ist die große Frage. Wie weit wird der zweite Film eine Rolle spielen? Was denkst du denn?
Ich glaube, dass es, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, dass der Film natürlich existiert weiterhin im Kanon, aber dass damit so umgegangen wird wie mit Jurassic Park 2 und 3, die ja in Jurassic World jetzt auch nicht unbedingt mehr erwähnt werden, aber sie haben halt stattgefunden.
Ja.
Ja, ich meine, was ich geil fände, ich meine, das wäre natürlich total Gaga und totaler Schwachsinn und so. Und wir haben oft genug gesagt, bitte keine Cameo-Auftritte, nur damit die Leute auftreten. Die müssen natürlich irgendeinen Sinn in der Handlung machen. Trotzdem, was ich geil fände, wäre eine After-Credit-Scene in Somerville. Dann geht irgendwo die Tür auf, wenn die mit dem Ecto 1 vorbeifahren wieder, der vielleicht dann am Ende schön poliert ist wieder und alles. Dann geht irgendwie die Tür auf und da sagt einer, hey, ich meine diese Kinder, ich kann mich nicht auf meine Kunst konzentrieren oder irgendwie sowas. Dann kommt Janosch raus.
Brauche ich nicht. Danke.
Es hat nichts mit Brauchen zu tun. Ich würde es feiern, was lustig wäre. Einfach nur als Gag, so wie die vier Ghostbusters auf dem Bild auf einmal am Ende vom zweiten Teil. Nicht ernst genommen halt.
Ja, okay. Ich lasse das mal so stehen.
oder stell dir vor, das Thema Ghostbusters kommt in den Medien wieder auf und dann haben sie dann irgendwie so eine Exklusivreportage mit verschiedenen Beteiligten und du siehst halt im Hintergrund, einfach nur im Hintergrund auf einem Bild, siehst du Janosch Pohar, der interviewt wird oder so. Wobei Peter McNichol da keinen Bock drauf hätte, weil der ist... Ich redet nicht gerne über Ghostbusters 2 aus irgendeinem Grund.
Das verstehe ich nicht, warum das so ist.
Weiß ich auch nicht.
Gibt es da irgendwelche Theorien zu?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, da hat er überhaupt keinen Bock drauf.
Ist er schlecht behandelt worden am Set?
Glaube ich nicht. Ich weiß ich nicht, vielleicht weiß keiner.
Ist ihm der Film peinlich im Nachgang?
Das denke ich auch nicht. Das ist eine großartige Leistung, die er da vorgelegt hat. Und peinlich sein braucht ihm seine Leistung auch nicht. Das ist ja Schauspielerei. Er spielt ja nicht sich selbst.
Ja, eben. Oder so. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht so, dass er da den allergrößten Volldepp spielt oder so. Das ist ja halt eine komödienhafte Rolle und die spielt er aber trotzdem voller Inbrunst und Ernst. Und das ist so toll. Verstehe ich nicht.
Nee, also ich rechne jetzt ehrlich gesagt nicht damit, dass großartig auf den Film eingegangen wird. Aber selbst wenn es überhaupt gar keine Verweise auf Ghostbusters 2 gibt und wenn nicht erklärt wird, warum der Ecto 1 auf einmal wieder der Ecto 1 ist und nicht der Ecto 1A, selbst dann steht für mich fest, dass das trotzdem im selben Universum spielt und das trotzdem weiterhin Bestandteil davon ist, weil ich es einfach nicht brauche halt. Ich meine, ich sag mal so, das Jahr 1996 hat für mich stattgefunden, aber das ist auch nicht jeden Tag Thema in meinem alltäglichen Leben. Ja? Das ist einfach Beispiel, so. Ja. Also, und trotzdem kommt keiner an und sagt, hey, Moment, hast du 1996 überhaupt nicht gelebt oder zählt das für dich nicht mehr? Keine Ahnung. Also ich brauche diese Verweise nicht zwangsläufig. Also als wenn irgendwo ein Gimmick drin ist, meinetwegen, ich find's ganz lustig, wenn diese Lightbar zu sehen ist im Keller. Wenn es denn ist.
Ich habe es übrigens immer noch nicht. Also ich habe den Trailer vor kurzem wieder gesehen und mir ist es wieder nicht aufgefallen. Also keine Ahnung.
Das ist wirklich da, wo du das allererste Mal in der allerersten Aufnahme das Proton Pack auf dem Tisch liegen siehst und dann ist es rechts direkt ganz vorne an der Kamera.
Da muss ich den noch mal gucken. Aber mir ist es irgendwie, ich habe da letztes Mal versucht drauf zu achten und irgendwie ist es mir entgangen.
Das ist so, wenn du es durchguckst und nicht Frame für Frame, ist es nur Sekundenbruchteil. Mhm.
Ja. Na gut, dann werde ich mir nochmal die Mühe machen und gucken.
Was ich lustig fand, ich habe jetzt neulich irgendwie mal so mich durch so ein paar Kommentare im YouTube halt gescrollt, weil ich wissen wollte, was so geschrieben wurde, seitdem der Trailer rauskommt, ist ja auch schon wieder ein Monat her jetzt. Zeit vergeht. Und irgendjemand so, ey, geil, Kylies Waffe. Und ich dachte so, hä? Habe ich irgendwas übersehen? Und dann bin ich den Trailer wirklich so Frame für Frame durchgegangen, vor allem da im Keller, wo sie rumläuft. Ja. Ich habe nichts gesehen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, der meint vielleicht dieses Boom-Mikrofon, das Logan Kim am Ende so hochhält.
Ach, Leute. Weil
das so ein bisschen so aussieht, keine Ahnung. Oder ich habe es übersehen, aber glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen Sinn ergeben würde, wenn man einfach nur, damit es ein Verweis auf die Serien ist, irgendwelche Sachen daraus einbaut. Völlig.
Im Videospiel fand ich das geil. Da lag im Keller das Extreme Ghostbusters PKE und
da passt es ja auch irgendwo. Aber ich weiß nicht, in dem Film wird es für mich keinen Sinn ergeben. Warum? Keine Ahnung. Ja,
das ist Fanservice, der nicht wehtut.
Ja, aber der halt auch nichts beiträgt. Und ich finde alles, was nicht irgendwie zur Story beiträgt oder zur Charakterzeichnung oder sonst wie, das ist unnötig. Also
ich sehe es nicht so eng. Also ich finde Fanservice schön, wenn er so da rumliegt. Ich finde es ein bisschen schade, wenn er so prominent in die Kamera gehalten wird und dann nichts beiträgt. So wie die Cameo-Auftritte der Ghostbusters im Film vor 4 Jahren. Also das fand ich eher verschwendet. Mhm. So, ey, guck mal da, Dan Aykroyd im Auto und jetzt fährt er wieder weg und die Handlung geht weiter. Das finde ich blöd. Aber wenn irgendwas einfach rumliegt, wenn ich mir sowieso als Produktionsdesigner Gedanken machen muss, okay, da muss ich so einen kleinen Keller ausstatten mit Gadgets und so und dann ich muss das sowieso machen, dann kann ich auch irgendwas in ein Bildrand legen, das so ein bisschen darauf hinweist. Das tanzt ja dann nicht ins Bild und sagt, hey, hallo. Das ist total cool, dass ich gerade hier bin.
Hey, hallo,
dass ich hier liege. Geil. Ja.
Hallo.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Naja. Ich bin da irgendwie immer so, weiß nicht, weil die meisten Sachen, die so Fanservice sind, nur damit sie kurz im Bild zu sehen sind, die sind halt nur beim ersten Mal gucken geil. Und danach denkst du dir so, ja, okay. Deswegen, ich finde halt so auch so Sachen wie, du hast ja mal gesagt, dieser Moment mit diesem Slimer, we are home, so übertrieben gesagt, ne? Auch das wäre halt eine Sache, die es beim ersten Mal gucken, ist das total geil und danach denkst du dir, okay, ja, hätt's nicht gebraucht.
Weiß ich nicht. Also, Ich habe den Star Wars 7 habe ich ein paar Mal gesehen. Ich freue mich immer, wenn das passiert, wenn die da reinkommen.
Ich fand den schon im Trailer irgendwie doof, den Moment. So, weiß ich nicht.
Da habe ich, ein Video gesehen von irgendeiner, von der Star Wars Celebration, so die größte Fanveranstaltung ist. Und dann waren da 2000 Star Wars Fans, wie die abgegangen sind in dem Moment. Schau's dir mal an, das gibt's noch irgendwie. Also, ich finde, Fanservice ist ja nicht generell was man verurteilen sollte.
Nein, das sage ich auch gar nicht.
Das ist, ich finde Fanservice was total Schönes. Nur, wenn man es halt so in die Kamera hält, einfach nur das Fanservice und wenn das nicht die Handlung voranbringt, dann finde ich es halt, ja, okay. Aber es tut mir jetzt auch nicht weh.
Nein, das hat doch nichts mit Wehtun zu tun. Aber das ist halt bei mir immer dieses, ich bewerte einen Film ja dann nicht nur beim ersten Mal gucken, sondern auch später. Und ein Film hinterlässt ja auch Eindrücke, wenn ich den später gucke. Und gerade dann sind ja auch viele Dinge, die man auch gerade so Negativpunkte, denen man dann noch ein bisschen mehr Gewicht zuschreibt als beim ersten Mal, weil man noch gehypt war und so. Und das wären halt so Momente, wo ich weiß, okay, das würde ich beim ersten Mal gucken, wäre ich total begeistert und wow, geil. Und danach würde ich den Film mal gucken und mir denken, ja, das weiß ich nicht, irgendwie die Szene ist aber unnötig.
Ja, also nach wie vor. Also ich finde, da sind riesige Unterschiede. In einem Film, wo Han Solo den Millennium Falcon, sein Raumschiff nach Jahren wiederfindet, er kommt rein mit Chewbacca und sagt, ich bin wieder zu Hause und dann weiterhin auch eine Rolle spielt für die Geschichte, kann ich total nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn in einem Film, wo er gar nichts zu suchen hat, Dan Aykroyd vorfährt, in der Kamera zu sehen ist, und sagt, ich habe keine Angst vor Gespenstern und dann wieder wegfährt. Und keine Rolle spielt. Das sind für mich himmelweite Unterschiede.
Ja, wir sind jetzt auch bei dem, wir hängen uns jetzt gerade an dem Vergleich mit dem Chewie We Are Home auf. Mir ging es ja vorwiegend eigentlich um diese Sachen wie, keine Ahnung, diese Extreme Ghostbusters Protonenpistole, die auf einmal irgendwo rumliegen würde oder so. Keine Ahnung, ja. Braucht kein Mensch.
Ich find's schön.
Ja, also komm, ich Timo, auch nicht du bist kein Mensch. Du bist ein Cyborg.
Ja, das weiß ich leider besser. Leider. Das wäre schön, wäre ich weniger empfindlich.
Das sagt er nur so, liebe Zuhörer. In Wahrheit ist er eine Maschine.
Ja, ja. Oh Gott. Mein erster Gedanke, du bist ein Cyborg und ich denke dran, wie ich mit einer bakteriellen Infektion im Krankenhaus lag. Scheiße. Das wäre ja schön gewesen. Das wäre... Ja,
vielleicht ist
dann hätte ich mir einen Virenscanner draufgeladen, wäre alles wieder gut
gewesen. Ja, eben, siehst du. Hier, wie hieß er nochmal, der gute Virenscanner?
Ja, Antivirus-Soft. Großartig.
Super.
Ja, wie gesagt, da gibt es himmelweite Unterschiede mit dem Fanservice. Was ich auch schade finde, ist, wenn die Leute den Trailer zu dem neuen Film gesehen haben und dann heißt es, ja, es ist so viel Fanservice. Weil da eine Geisterfalle zu sehen ist oder der Ecto 1 zu sehen ist. Ja, Leute, aber das ist für mich kein Fanservice, weil das sind einfach Elemente, die Teil davon sind. Also, hä? Okay.
Ja, okay. Ich fand das spannend. Ich habe ja auch letztens einen Beitrag gesehen, da hieß es ja, der Trailer sieht tonal so austauschbar aus und das könnte ja irgendwie alles sein und das würde sich ja nur darüber als Ghostbusters definieren, dass es drüber steht. Und das ist ja wohl mal totaler Bullshit, denn du hast ja alle wesentlichen Elemente, die Ghostbusters ausmachen, im Trailer drin.
Richtig,
also wenn du die alle wegnimmst, klar, dann kann das auch ein Horrorfilm sein. Das wäre aber auch bei Ghostbusters 1 der Fall gewesen. Hättest du da die Proton-Packs, dieses Firmending und so weiter weggenommen, wäre es einfach ein Horrorfilm gewesen. So.
Das ist richtig. Das hat eine Person gesagt, das hat mich ein bisschen getroffen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Person normalerweise in der Runde, in der sie spricht, die kompetenteste Person ist. Weil sie eigentlich mal gesagt hat, dass sie Jason Reitman-Filme grundsätzlich abfeiert. Weil sie den letzten Ghostbusters schon gut fand, was mich überrascht hat. Und weil ich persönlich ein großer Fan von ihrem Schuhwerk bin. Das.
Wollen wir sagen, um welche Person es geht?
Nein, 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 nein. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, sonst hätte ich das mit dem Schuhwerk nicht
gemacht. Aber es ist ja eine öffentliche Person, von daher.
Das ist mir egal, ist mir egal. Ich will das, nein. Ich bitte darum, dass das nicht gesagt wird.
Na gut.
Oder wir einigen uns darauf, dass du ein Piep machst, bei dem, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, ist ja auch blöd, dann. Also, dann lassen wir es. Keine Ahnung. es wissen will, wird es nie erfahren.
Okay. Ihr könnt ja mal Kino Plus gucken und dann raten, wen ich meine.
Ich glaube, jetzt ist es relativ naheliegend.
Nein, nicht unbedingt.
Ah, okay. Aber das können wir ja auf jeden Fall sagen. Es war das Format Kino Plus.
Ja. Ja, das war insgesamt ein bisschen schade, weil ich Kino Plus immer gerne sehe. Ey, ihr seid alle toll. Aber ja, gut, das ist natürlich so eine Sache. Wenn du halt ein Kinoformat siehst mit Leuten, die grundsätzlich Filmfans sind und Cineasten und interessiert, da sind dann natürlich nicht zwangsläufig Ghostbusters-Fans und die reagieren dann zwangsläufig nicht so enthusiastisch, wie meiner einer das tut. Aber trotzdem, also der Trailer ist, glaube ich, auch objektiv richtig geil, weil der nicht zu viel verrät, der spielt mit der Erwartungshaltung, der ist halt einfach gut.
Ja, das ist so. Wie gesagt, der ist fantastisch geschnitten. Wenn du das mit modernen Trailern vergleichst, dann ich finde, noch ein Trailer, der so in die Kerbe schlägt, ist ja der zu Knives Out. Das ist auch ein Trailer, der nicht so viel über den Film verrät und trotzdem macht er total Lust auf diesen Film. Und das finde ich klasse heutzutage, wenn man noch solche Trailer rausbringt, wo du einfach nur, dir wird Lust auf diesen Film bereitet, dir wird der Mund wässrig gemacht, aber du weißt gar nicht so richtig, was da eigentlich exakt Sache ist. Und das finde ich geil.
Ja.
Und ich finde halt, man hat...
Den habe ich nicht gesehen,
den Trailer. Mach mal. Der Trailer ist echt gut. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, der soll sehr, sehr gut sein.
Okay.
War bei vielen tatsächlich so ein Überraschungsknaller. Ist ja auch von Ryan Johnson.
Oh ja, der ist ja so geil. Das ist ein guter Regisseur. Ja. Großartiger Regisseur. Ja.
Der Film soll wirklich toll sein. Hat er eine absolute Starbesetzung. Aber darüber hinaus hat der Film wohl ganz viel Substanz und ganz viel zu bieten. Und das finde ich immer bewundernswert, weil viele Filme, wo man so eine massive Starbesetzung hat, da lenken die Stars dann zu sehr ab und man hat meistens eine nicht so ausgefeilte Story und na, hier und da fehlt was. Und bei dem hat wohl die Story auch richtig was zu bieten.
Mhm. Ja.
Aber das ist jetzt hier irgendwie nicht Ghostbusters relevant. Aber was ich noch zu dieser Kino-Plus-Runde sagen wollte, ich fand es ein bisschen schade, weil man gemerkt hat, dass man sich im Voraus so gar nicht mit den News auseinandergesetzt hat, die zu dem Film so kamen. Und das sind ja eigentlich Dinge, die auch an, ich sag mal, die allgemeinen Filmfans auch eigentlich irgendwie angekommen sein sollten. So wie das da immer noch hinterfragt wurde, ja, wie passen denn die alten Darsteller da rein? Sind die überhaupt dabei? Was glaubt ihr? Und man denkt sich so, ey Leute, es ist schon 5000 Mal bestätigt worden, dass sie dabei sind. Und ich kapiere es nicht, dass es immer noch so, ja, sind die überhaupt dabei? Und
Das ist halt, ich meine, du kannst ja nicht die Produktionsgeschichte von jedem Film nachverfolgen, wenn du jetzt kein spezieller Fan davon
bist. Das sage ich auch überhaupt nicht.
Ich mag auch das Spontane normalerweise, dieses Unvorbereitete, dieses Impulsive in der Sendung, aber ich finde es halt schade, wenn ich eine Runde habe von Leuten, die sich eigentlich für Film interessieren und die halt auch zumindest die jüngste Kinogeschichte kennen, weil es alles genau diese Altersgruppe ist. Und die dann halt auch kommen mit diesem Stranger Things vergleichen. Weil wenn ich mir den Trailer angucke, da ist alles drin, aber nicht Stranger Things. Das ist halt einfach diese einfache Milchmädchenrechnung, dieses sind Kinder auf dem Land, also Stranger Things. Und da ist alles drin. Diese Aufnahme von Finn Wolfhard, der geht durch die Nacht an einem Kornfeld vorbei zu der Scheune. Das ist 1:1 E.T. zitiert. Ja,
ist es auch.
Das ist 1:1 E.T. Und da ist Goonies, wir haben schon ganz viel drüber geredet, der zitiert diese alten Sachen, wie Stranger Things halt auch zitiert, aber nicht Stranger Things. So.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, ja, Ghostbusters, das sieht ja jetzt nach Stranger Things aus. Nein, Stranger Things sieht nach Ghostbusters aus, weil es eben in Stranger Things auch schon so war, dass er sich ganz viel an diesen Filmen auch bedient hat. Und deswegen ist das einfach, zeugt das meiner Meinung nach von einer gewissen Unkenntnis, wenn man sagt, ah, das sieht ja nach Stranger Things aus. Also dann beschäftigt euch mal wirklich mit Filmgeschichte. So.
Na gut, okay, das war ein warnendes Abschlusswort.
Ach, sorry, aber ich
nächstes Mal randalieren wir, wenn der nächste Vergleich kommt.
Nee, aber ach du, man muss doch die Leute auch nicht immer streicheln, wenn sie Blödsinn reden, finde ich. Das
okay. Ist, glaube ich, auch ein schönes Wort zum Dienstag.
Total, oder?
Und
nee, ich würde, also wenn wir noch mal ein bisschen persönlich abschließen wollen, rückblickend, Ghostbusters 2 war ja eigentlich das Kernthema jetzt.
Ja.
Sind wir ein bisschen abgedriftet, aber jetzt, nachdem ich ihn nochmal geguckt habe und ich ihn jetzt nochmal gucken werde und so, bin ich wieder voll drin und irgendwie bestätigt sich wieder, Ghostbusters 1 hat den größeren Kultstatus und mag vielleicht in vielen Belangen auch irgendwie noch ein bisschen besser sein, aber Ghostbusters 2 ist für mich so ein Herzfilm, jetzt nicht in dem Sinne, weil er halt absolut mit dem Herzen gemacht wurde, so, sondern man merkt ja schon, Ghostbusters 2 war so eine Auftragsgeschichte irgendwie, du hast das ja auch mal so schön gesagt, ne? Aber trotzdem hat er irgendwie so viel Mehrwert und ich gucke den immer wieder auch lieber als den ersten.
Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja,
danke. So überzeugend heute, wie du mir mal zustimmst.
Dann freue ich mich jetzt auch auf Ghostbusters 2, den ich gucke, wenn die ersten unserer Hörer diesen Podcast hören.
So ist es.
Gut.
Dann sind wir durch.
Dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
Auf Wiederhören.
Ja? Bei drei?
1, 2, 3. Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.